Es ist 14 Uhr. Sie hören Nachrichten.
Oh nein.
Oh, das war der falsche Text. Wir sind hier natürlich bei Nerdic Talking, Folge 45. Ich bin der Michael und ihr hört mich aus Berlin. Und auf der anderen Seite sitzen Thorsten.
Und Charlie.
Und Mario.
Ich bin Charlie.
Warum bist du Charlie?
Ich bin Charlie heute.
Ah,
aus gegebenem Anlass.
Je suis Charlie.
Genau. Ach so.
Wie der nicht sprechende Franzose sagen würde. Ich hatte nie Französisch.
Charlie.
Der nicht sprechende, das kann man jetzt aber auch so oder so verstehen.
Also ich hatte nie Französisch und kann kein Französisch.
Ach so,
ich bin ein alter Lateiner.
Ja, ich auch. Aber ich hatte mal ein halbes Jahr, dann habe ich es wieder abgewählt.
Ich habe ein bisschen Spanisch gehabt.
Oh, das hatte ich auch mal 3 Wochen lang.
Im Urlaub, ne?
Nee, ich hatte das ein komplettes Jahr, 2,5 Jahre.
Cool.
Ui. Und super. Kannst du noch was?
Nein.
Außer una cerveza, por favor. Das hilft zumindest immer auf Mallorca ganz gut.
Nee, ich glaube, es gab kein Fach, in dem ich weniger gemacht habe, weil ich auch immer rausgekriegt habe, dass es nicht versetzungsrelevant ist. Und von dem her war dann eh egal, was man da hatte. Oder hatte ich sogar auch mal ein halbes Jahr Französisch?
Ich weiß es nicht.
Weiß es nicht. Es könnte sogar auch sein. Nein, klar, ich habe ein Jahr Französisch gehabt, wo ich wusste, es ist nicht versetzungsrelevant. Die Lehrerin mochte mich nicht, ich mochte sie nicht. Und wir haben es einfach mal beide auf der 5 belassen dann.
Okay.
Und Spanisch hatte ich, klar, auf der höheren Handelsschule, 2 Jahre lang sogar.
Und da ging es nicht, da war Versetzung.
Da, klar, ich brauchte ja eine zweite Fremdsprache. Okay. Und da ich nicht Französisch nehmen wollte, musste ich dann da Spanisch nehmen.
Okay.
Und da habe ich es dann, aber hängen geblieben ist auch nichts.
Naja, nach 2 Jahren kann man das ja auch nicht erwarten.
Ich wüsste noch, was Schinken heißt, aber.
Aber das, genau das hilft dir jetzt
das
auch
kann im nicht
wirklich
sein.
Weiter, ne?
Genau das.
Ja, wenn du was zu essen nicht. Brauchst.
Ja, dann muss ich immer sagen, ohne Schinken kann ich dann immer sagen.
Genau. Ja, das ist
auch blöd, nicht schlecht. Ne? Habt ihr denn, ich habe euch ja gestern so ein, normalerweise fotografiere ich mein Essen ja nicht, aber ich habe euch ja gestern mal ein Bild geschickt von meinem Riesenstück Fleisch, was ich gestern Abend verzehrt habe.
Ja, wie kamst du überhaupt dazu? Du bist doch eigentlich fleischabstinent.
Das ist ja auch kein Fleisch gewesen.
Ja, war das nicht ein Nachtisch?
Ach so.
Sah aus wie ein leckerer Nachtisch.
Nein, das ist so ein Riesen.
Wie so ein Mousse oder sowas sah das aus.
Hallo? Das war doch. Wo habe ich das denn?
Hast uns also gnadenlos verarscht.
Das sieht doch aus wie so ein schönes.
Ja, es sah aus wie ein Schnitzel, ne? Also.
Ja, Schnitzel, beziehungsweise es war halt schon sehr dick und auch so ein bisschen saftiger noch. Und es ist halt Natur, weil es nicht paniert ist. Ich fand, das ging eher so ein bisschen schon Richtung Steak.
Ja, aber jetzt klär uns doch mal auf. Was war das?
Also es gibt ja diverseste Fleischersatzprodukte im Bioladen. Und gestern habe ich mir mal ein neues geholt, um das mal auszuprobieren. Das ist auf Seitan-Basis gewesen. Und zwar Dinkel-Seitan irgendwie war es.
Mhm. Seitan kenne ich überhaupt nicht.
Also Seitan ist, glaube ich, die meisten kennen ja Tofu.
Kenne ich.
Tofu ist ja aus irgendwie Sojamilch gemacht. Und dann gibt es eben Seitan. Und Seitan besteht aus meistens irgendwie Weizen-Eiweiß im Endeffekt. Oder, also ist auf jeden Fall Weizenprotein, Weizen-Eiweiß, irgendwie sowas.
Okay.
Das kannst du halt auch selber machen. Und da machst du es halt, indem du quasi einfach Mehl nimmst und das so lange auswäscht, bis da nur noch, keine Ahnung, was übrig bleibt. Kann man aber auch fertig kaufen und kann man dann auch eben in einer solchen Darreichungsform kaufen, dass es dann schon vom Aussehen her und von der Portionierung her wie so ein Stück Fleisch ist.
Aber warum will man denn jetzt eigentlich...
Ach, das ist immer diese Diskussion. Aber warum, also das ist ja, warum trinke ich ein alkoholfreies Bier, wenn ich ja auch ein normales Bier trinken könnte? Weil ich vielleicht ein Bier trinken möchte, aber keinen Alkohol trinken möchte.
Ja, aber möchtest du denn eine Wurst essen?
Ich wüsste nicht, warum ich keine Wurst essen möchte. Ich möchte halt nur kein Tier essen, aber eine Wurst kann ich ja durchaus essen. Also ist ja nichts, ne? Und gerade jetzt gestern Abend dann halt mit schönen Klößen und Soße war auch direkt dabei.
Mhm.
Also es war auf jeden Fall bisher das krasseste, was ich davon jemals gegessen habe.
Inwiefern? Vom positiven Geschmackserlebnis oder?
Ja, vom relativ nah am Original, fand ich. Und eben nicht so ein, also es war sehr, sehr saftig und auch sehr faserig irgendwie. Also ich glaube, dass jetzt ein Fleischesser sofort gesagt hätte, das ist ja kein Fleisch. Aber für mich war es schon, war schon nah dran. Es nannte sich halt irgendwie pfeffriges Steak, Pfeffersteak, irgendwie sowas. War halt auch schön scharf. Es war in dieser Soße irgendwie eingelegt. Und hast es dann aus der Soße rausgenommen, 5 Minuten von beiden Seiten gebraten und dann halt die Soße noch dabei getan. Allerdings, der Haken an der Sache war dann, es war auch bisher das teuerste, was ich jemals im Bioladen an so einem Fleischbrocken gekauft habe.
Was kostet das?
Das Ding hat nämlich irgendwie 7 Euro etwas gekostet. Uiuiui. Allerdings stand auch dabei für 3 bis 4 Personen. Ich habe es aber alleine gegessen. Also ich fand, das war jetzt, 2 bis 3 Personen.
Wie viel Kilo waren das denn?
Nee, es war, glaube ich, ein halbes Kilo fast. Aber es ist auch viel, aber es war ja mit Soße. Das ist
nicht teuer.
Es war ja aber auch mit Soße. Ja, du kannst es jetzt eben, habe ich dann auch gesagt, wenn ich jetzt so ein fettes Stück Steak kaufen würde, würde ich wahrscheinlich genauso viel bezahlen.
Also wenn du Rinderfilet kaufst, dann liegst du auch mal locker beim Kilopreis von 40 Euro. Und wenn das jetzt wirklich 500 Gramm waren, dann wäre der Kilopreis irgendwo bei 14 Euro. Das ist jetzt nicht wirklich teuer. Also wenn du ein gutes Stück Fleisch kaufst, kannst du da durchaus auch mehr bezahlen. Ne?
Aber ich habe ja kein gutes Stück Fleisch gekauft, sondern ich habe irgendwelche komischen Proteinfetzen, wie auch immer, komplett
was vegan. Würdest du denn davon halten? Und das wird ja wahrscheinlich auch irgendwann kommen, von diesem im Labor gezüchteten Fleisch. Weiß nicht, ob du davon schon mal irgendwie was mitbekommen hast.
Ja, habe ich was von mitbekommen. Ich bin auch der Erste, der das probieren würde wieder, weil es gibt da ja keinen Grund, das nicht zu essen.
Ja.
Aber auf der anderen Seite muss man sich auch überlegen, ob das überhaupt der es sollte nicht der einzige Lieferant dann für Eiweiß und Protein sein, weil im Endeffekt ist halt Soja schon bestens geeignet. Also ich habe es ja dann gestern noch wieder gemerkt, du kannst halt wunderbar leckere Gerichte auf Sojabasis auch machen. Und
ja, brauchst
da jetzt natürlich kein dieser aktuelle.
Aus dem Fleisch sein Eiweiß zu beziehen, sollte man ja sowieso nicht machen. Also da gibt es ja auch genug Alternativen. Also ich meine, die einfachste Alternative ist wahrscheinlich Fisch oder die naheliegendste besser. Die anderen sind natürlich diverse Hülsenfrüchte, ne? Irgendwie Kichererbsen, Linsen, Bohnen. Kidneybohnen, weiße Bohnen, sowas. Also da gibt es ja noch diverse andere Lieferanten von Eiweiß. Eier liegt jetzt auch vielleicht nicht ganz fern.
Ja, das ist ja diese Diskussion, die man dann halt immer
Ernährung.
Führt. Immer wenn, man, wenn halt einer hört, dass man sich so eine Sojawurst gegessen hat oder was, dann geht halt immer die Diskussion los, was das so Schwachsinn ist und warum man denn dann Vegetarier wäre, wenn man nach einer Sojawurst isst. Aber ich finde das eigentlich keinen Widerspruch. Und finde das auch nicht verkehrt irgendwie. Also
muss einem ja einfach nur schmecken. Und wenn es dir schmeckt, ist ja okay.
Ja, und ich esse es ja auch jetzt gelegentlich nur. Aber schon mal hast du dann auch einfach keine Lust auf irgendwas, was jetzt nur Gemüse oder irgendwie ist. Und dann denkst du dir jetzt so ein schönes, geile Currywurst. Und dann machst du dir die halt einfach. Nein, aber das gestern war halt schon wirklich, wirklich krass. Also werde ich mir wohl noch mal irgendwann holen. Aber es war auch wirklich, also von der Menge her, es war schon grenzwertig. Also man hätte sich auch teilen können, aber Melanie mochte es nicht so gerne, weil die findet, wenn das so
hast du dich geopfert.
Ja, habe ich mich geopfert. Sie merkt es nicht, wenn das so ein bisschen weich ist, so ein bisschen eher saftig ist, dann mag sie das nicht. Sie mag das eher, wenn es komplett totgebraten ist.
Schuhsohle.
Nicht so blutig, wie du es hattest.
Genau. Ja, das war wirklich sehr, sehr saftig, dadurch, dass das ja auch in dieser Soße eingelegt war. Es hat auch gezischt, als ich das in die Pfanne geschmissen habe. Es wurde auch immer kleiner, hast halt auch gemerkt, dass da schon noch sehr viel Wasser drin war. Das war wirklich, also, das hättest du ja so auch essen dürfen dann, Michael, oder?
Was war da drin? Es war nicht Soja, ne?
Nee, es war nicht Soja, es war halt auf Seitanbasis. Soja darfst du nicht essen?
Nee, es war nicht so.
Aber was spricht denn gegen Soja? Soja ist doch auch reines Eiweiß eigentlich.
Bin ich jetzt gerade überfragt.
Okay.
Aber da stand das irgendwie in dem Buch, dass da irgendwas drin ist, was nicht so förderlich ist.
Okay.
Also, was heißt nicht dürfen, ne? Es ist
ja, halt ja, nicht möchten.
Ein, einer hat da was aufgestellt, nach seinen Erfahrungen, diese ganzen Regeln und ja, also ich halte mich, sagen wir mal, zu 95% daran, aber ich pack mir auch mal irgendwie, wenn es halt gar nicht anders geht, ein Klecks Milch irgendwo rein oder ja. Es kommt ja drauf an, dass, also, wie soll man das sagen, auf die Tendenz kommt es an.
Und, aber du hast wieder, bist wieder voll eingestiegen, ne? Du hast eine kurze Pause gemacht?
Ja, genau. Ich bin jetzt wieder seit einer Woche ganz normal dabei und
okay. Die Funde purzeln wieder.
Ja, ja, also von meiner riesigen Zunahme, die zwischenzeitlich mal über 5 Kilo war, sind dann irgendwie jetzt noch 1,9 oder so übrig geblieben, ja, die ich dann wahrscheinlich tatsächlich zugenommen habe. Über diese 2 Wochen Fressorgie über die Feiertage.
Wir arbeiten hier gerade auch aktiv an unserem Gewicht.
Was gibt's denn heute bei euch?
Es gibt eine Kuchenplatte, eine bunte.
Kuchenplatte?
Ja, kann man so sagen, oder?
Ich weiß ja nicht, ob man das vielleicht sehen. Ja, wahrscheinlich kann man das von da aus nicht sehen. Wir haben ja diesmal, waren wir relativ früh dabei, haben die Zeit genutzt, um wieder so ein Zeitraffer-Video hier zu starten. Ich hoffe, das wird was. Und diesmal haben wir eben auch den Michael, den wir ja über FaceTime sehen, nochmal über den Air-Server auf mein MacBook gekriegt und das so gestellt, dass die Zuschauer über den Zeitraffer-Video nachher auch den Michael hoffentlich sehen können. Und vielleicht jetzt auch den Kuchen. Ich weiß es nicht. Und das werden wir, wenn das gut klappt, wieder unten in die Shownotes ranhängen.
Alle wie viele Sekunden wird ein Foto gemacht?
Ich weiß nicht genau, aber ich glaube, letzte Mal hat man halt irgendwie 3 Stunden aufgenommen und es waren 20-Sekunden-Videos mhm. ungefähr.
Aber ist das nicht so, dass das immer irgendwie auf 20 Sekunden... Also irgendwie war doch da auch was, dass dieser Apple-Zeitraffer-Algorithmus auch nochmal selber entscheidet, also dass das Video immer nur eine bestimmte Länge maximal hat, dass es da so ein paar okay. Stufen irgendwie gibt, also irgendwie... Glaube ich, so war das.
20 Sekunden wäre ja ganz passend. Ich habe ja jetzt gelesen, dass Twitter auch das machen will, dass man direkt Videos da einbinden kann. Und ich glaube, die sind dann auch auf 20 Sekunden beschränkt. Das heißt, bis es soweit ist, können wir dann unser Zeitraffer-Video dann auch.
Aber sie haben es ja erstmal verneint. Account.
Die haben es verneint, dass sie es doch nicht machen wollen?
Nee, dass es erstmal das nicht gibt. Oder. Also sie haben sich da so ein bisschen zurückgehalten jedenfalls. Mhm. Es kam wohl irgendwie von, ich weiß nicht von wem, aber das Gerücht kam auf und dann hat Twitter da wohl erstmal so ein bisschen zurückgerudert. Das, also es wird wahrscheinlich irgendwann kommen jetzt,
also
aber
unsere Botschaft,
ist noch nicht sofort da.
Unsere Botschaft an Twitter wäre halt nur, wir sind bereit, unser Video ist 20 Sekunden lang.
Genau. Schauen wir mal, wie lang es das mal wird.
Ja, genau, wir wollten ja eigentlich, wir machen ja jetzt die Sendung nur im Abstand von einer Woche, also letzte Woche haben wir noch aufgenommen. Das heißt, es könnte sein, dass wir diesmal ein bisschen schneller durch sind.
Ja, in einer Woche passiert in der Regel halt weniger als in 2 Wochen, ne?
Andererseits haben wir jetzt schon eine Viertelstunde geredet über Themen, die wir hier nicht aufgeschrieben haben, die uns trotzdem interessieren.
Wie das immer so ist, ne?
Genau.
Von Höchstgen auf
Wie heißt das nochmal immer bei Domian? Wenn er kein besonderes
Freie
Thema hat.
Freie Themenwahl oder so?
Freie Themenwahl? Themennacht, irgendwie sowas.
Oder so. Ja. Könnten wir einfach auch mal machen. Oh, jetzt ja, hat das FaceTime aufgelegt.
Nein.
Warum auch immer.
Ich rufe dich nochmal an. Vielleicht kannst du, Thorsten, so lange nochmal über die Geschichte von vorletzter Woche sprechen.
Da hatte ich ja das Joink vorgestellt und gesagt, das wäre ja ganz toll, weil man ja sonst kein Cut and Paste unter OS X machen kann. Und da hat uns unser Hörer, der Chris, netterweise darauf hingewiesen, dass es da seit Lion sehr wohl eine Möglichkeit gibt, das zu tun. Und zwar geht man folgendermaßen vor, ganz normal mit Command C, kopiert man den File quasi und macht dann aber nachher nicht einfach Command V, um ihn quasi einzufügen und in dem Fall dann eine Kopie zu machen, sondern macht halt Command Shift V. Und dann hat
Nee, Shift ist das nicht. Das ist, glaube ich, Alt für
Ups, ja, Option, klar.
Da kommen Ja, genau.
Schneide ich raus, macht dann, Command Alt V und fügt es dann ein. Und man sieht das halt eben auch, wenn man, wenn man unter im Finder dann auf dem oben in das Dropdown-Menü reingeht, da hat man ja dann auch immer, wenn man die Alt-Taste drückt, sieht man ja auch da, wie sich die Funktionen ändern. Und da sieht man dann auch, dass es da dann nicht mehr Insert Items hier heißt, sondern Move Items hier.
Oder auf Deutsch Objekt hierher bewegen.
Richtig.
Ja. Finde ich super, den Tipp kannte ich nämlich auch noch nicht. Und seitdem ich ihn kenne, nutze ich ihn auch regelmäßig. Also.
Na, ich habe ja 3,98 Euro für Yoink bezahlt, deswegen weigere ich mich, das zu machen und verschiebe alles über Yoink.
Tja.
Yoink? Nein, ja, vielen Dank für den Tipp. Und werde ich nämlich auch jetzt nächste Woche mal an einen Bekannten weitergeben können, der sich wirklich auf einem iMac ein Windows 7 installiert hat, weil er nicht ohne Cut and Paste leben konnte.
Ja, das ist natürlich dann mal ein wichtiger Tipp, ne?
Ja.
Noch wichtiger als für die 3 Euro, um die 3 Euro zu sparen.
Ja.
Beim Stichwort Windows 7 fällt mir gerade ein, habe ich gestern oder vorgestern noch gelesen. Da endet jetzt wohl auch demnächst schon der Support. Da war ich überrascht.
Das ist aber nur der Support. Da war ich nämlich auch überrascht, weil wir das ja in der Firma ziemlich häufig einsetzen. Es ist ja nur der Support, dass noch zusätzliche Funktionalitäten also neue hereinkommen. Es ist nicht der Support für Sicherheitsupdates. Das geht meines Erachtens noch bis 2020. Also da ist jetzt noch kein XP-Panik-Modus nötig.
Ja gut, neue Funktionen braucht man ja eigentlich auch nicht, ne? Ich meine, was
läuft ja so gut, eben.
Sprechen wir vom gleichen Windows 7?
Ich weiß es nicht, aber ich kann mich jetzt auch vorher nicht dran erinnern, irgendwelche neuen Funktionalitäten entdeckt zu haben. Vielleicht gab es die.
Wahrscheinlich, wenn dann so Details, die man selber so gar nicht mitbekommt.
Ja. Ich meine, das beobachtet man natürlich jetzt auch nicht so, wie wenn es jetzt am Mac oder iOS-mäßig ein Update gibt.
Nee. Also als Betriebssystem auf meinem Arbeitsrechner ist es okay, aber ja. Und deutlich besser als XP oder Windows 8, muss ich sagen.
Mhm.
Hast du
von Windows 8 wollen wir ja gar probiert? Nicht reden. Ja, kurzzeitig mal. Also ich glaube, es war auch am Anfang eher wieder so, ne, was Neues, und Neues ist ja immer blöd. Und ein paar Sachen haben sie halt auch am Anfang nicht so dolle umgesetzt. Und mit 8.1 hat sich das, glaube ich, verbessert. Aber ich habe das jetzt auch schon lange nicht mehr ausprobieren können. Vielleicht sollte ich das nochmal irgendwann machen, wenn ich mal Zeit habe.
Irgendwie alle meckern, aber wenn du dann mal fragst, was konkret hat euch denn gestört, dann kommt halt eben auch irgendwie nichts.
Also ich habe
jetzt... Ist halt Windows, ne? Was willst du sagen?
Ja, aber die sagen ja dann, Windows 7 war so toll und Windows 8 ist doof.
Wir haben ja in der Firma Citrix und da läuft das halt über Windows Server, und Server 2003 ist abgekündigt für Mitte des Jahres. Und deswegen stellen wir jetzt um auf Windows Server 2012, was sich dann im Prinzip an den Clients auch widerspiegelt. Also man sieht dann über die Citrix-Oberfläche dann nicht mehr diese alte Oberfläche, sondern eben auch so eine Kacheloberfläche. Mhm. Und am Anfang war ich doch ziemlich entsetzt und habe gedacht, da kommt ja überhaupt keiner mit klar und so weiter. Und ich habe aber jetzt so einen Test-Account, wo ich das eben teste, und ich habe mich jetzt wirklich dran gewöhnt. Also ist es jetzt, ob ich jetzt auf Start Programme gehe oder ob ich jetzt da unten auf irgendwo drauf drücke, also es gibt noch einen Desktop, irgendwo drauf drücke und dann halt diese Kacheln sehe, die aber immer an derselben Stelle sind und auch ordentlich sortiert, und da drauf klicke, das ist eigentlich ganz in Ordnung. Also bis jetzt, oder ich war jetzt ein bisschen überrascht, dass man sich doch dran gewöhnen kann.
Gab es jetzt ja auch so eine komische Maus, die sie irgendwie auf Heise gefeatured hatten, mit der man sowohl als normale Maus, die dann aber auch irgendwie so komisch kippen kann, und dann kannst du die wohl so als
Touch
nutzen. Ja, in Anführungszeichen. Also ich glaube, im Endeffekt ist es nichts anderes als diese Drei-Finger-Geste, die auf dem Trackpad von OS X ja auch funktioniert.
Okay.
Oder mit zwei Fingern scrollen und sowas. Ich glaube halt auch, dass es zum Beispiel mit einem eben mit so einem Multitouch-fähigen Trackpad wahrscheinlich auch schon super bedienbar gewesen wäre, das Windows 8.
Mhm.
Nur eben mit einer Maus nicht.
Mhm.
Also das muss ich auch sagen, das ist einfach auch so ein Ding, was mir bei Mac und unter OS X total gut gefällt. Von der Bedienung her, also einmal das Touch oder Trackpad an sich und eben auch diese Möglichkeit der Gestensteuerung mit 2, 3, 4 Fingern, wie auch immer, das macht halt so vieles einfacher und diese Mausschubserei, die man da sonst hat, das ist halt kein Vergleich. Also
ja. Nee, du hast auch das Magic Trackpad wenn du am Schreibtisch sitzt, dann hast du so ein dediziertes Trackpad auch, ne?
Genau, seit einiger Zeit, das hatte ich mir jetzt bei dem MacBook Pro gleich mit dazu bestellt, das Trackpad und die Wireless, also das Wireless Keyboard. Und wobei am Schreibtisch selber, da neige ich dann doch immer noch mal wieder dazu, auch die Maus zu benutzen, also die Magic Maus. Aber jetzt, wenn ich nur am MacBook sitze, dann nutze ich ausschließlich das Trackpad. Also alles andere stört da nur und nervt. Aber ja, am Schreibtisch, ich habe noch nicht die richtige Position für das Trackpad gefunden, weil ich bin es halt vom MacBook so gewöhnt, dass ich das halt dann irgendwie relativ zentral auch vor mir habe. So habe ich jetzt auch gerade das separate Trackpad liegen. Aber ich greife dann doch immer wieder zwischendurch nochmal zur Maus, so aus Gewohnheit.
Ich habe immer beides nebeneinander liegen und dann wird halt auch mal das eine oder mal das andere, je nachdem, was ich mache. Wenn ich zum Beispiel viel im Browser einfach unterwegs bin, dann nutze ich auch eher das Trackpad, weil du halt eben das Scrollen und zurück und sowas damit ja auch sehr schön machen kannst. Und vor allen Dingen diese Zwei-Finger-Tab-Geste im Safari, mit der du, wie das auch auf dem iPad ja auch hast, wo du einfach reinzoomst, so intelligentes Zoomen nennen die es, glaube ich, und dann hast du quasi genau die Spalte, die du gerade liest, auf Fullscreen. Weil auf diesem 27 Zoll iMac ist es dann schon manchmal so, dass die Schrift ein bisschen klein ist, weil ich ja auch ein bisschen weiter weg sitze. Und dann ist das halt schon richtig genial, da auch mal auf der Seite einfach mit, ich glaube, es ist ein Zwei-Finger-Tap im Endeffekt, einmal so tutup und dann zoomt das
halt
groß. Was ja am Safari auf dem MacBook auch funktioniert.
Hast du denn das Trackpad dort liegen, wo auch sonst deine Maus liegen würde oder auch vor dir direkt?
Nee, ich hab's quasi noch rechts neben der Maus liegen.
Ah, okay. Also ich merke, dass ich das, warum ich das gerne vor mir liegen habe, also am MacBook ist es ja auch zentral und da bediene ich das tatsächlich auch mal mit links, mal mit rechts. So. Deswegen fällt mir das so ein bisschen schwer, das so an so eine Mausposition zu legen.
Nee, das mache ich nicht. Ich habe wirklich ganz rechts liegen. Also ich habe erst Tastatur, Maus und daneben das Trackpad. Aber ich habe halt eh so einen Schreibtisch, der ja so ein bisschen rund ist und der iMac steht halt auch so in der Ecke. Und ich bin immer so ein bisschen schräg dann auch irgendwie, ja.
Ja, dass du schräg bist, das wissen wir alle.
Richtig, ja. Ja, die Vorlage musste wohl genutzt werden, ne?
Ja, Apple hat ja auch so ein paar schräge Sachen in letzter Zeit gemacht. Vielleicht kommen wir mal darauf zu sprechen.
Großer Skandal. Wir werden alle arm werden.
Ne, erstmal haben sie ja was, in Anführungszeichen, nein, eigentlich haben sie ja gar nichts gemacht. Sie haben ja eigentlich nur in beiden Fällen, was wir jetzt hier drin stehen haben, Richtlinien der Europäischen Union umgesetzt.
Wieso? Die Preiserhöhung ist ja keine Richtlinie der Europäischen Union und die Steuer, es ist ja, dass die Preise erhöht haben, ist ja nicht nur ein Resultat aus der Steueranpassung, also dass man in dem jeweiligen Land, wo man jetzt die App kauft, dass man die entsprechende Mehrwertsteuer jetzt zahlen muss.
Hast du das Trello auf?
Ja.
Okay, weil du in der falschen aber egal.
Ich wollte jetzt erstmal widersprechen. Ist doch ganz klar, oder nicht? Du willst jetzt erstmal das Positive sagen.
Also zum einen, aber auch das hat sich ja Apple nicht aus Goodwill überlegt, sondern sie räumen jetzt ein 14-tägiges Rückgaberecht ein, was man vorher auch so ein bisschen hatte, wo man aber vielleicht, also ich habe ja auch mal eine App zurückgegeben, die einfach nicht funktionierte. Und das war mit so ein bisschen Hin- und Herschreiben verbunden. Aber es hat auch funktioniert. Und im Endeffekt hat es ja, glaube ich, vorher auch schon immer so funktioniert.
Ich glaube auch, ich habe es noch nicht probiert, aber man konnte halt schon immer sagen, ich möchte nicht, und wie du schon sagst, man musste halt schreiben. Und jetzt ist es im Formular automatisch drin, ohne Angabe von
Gründen.
Genau,
und no questions asked, genau, du kriegst das zurück. Und da ist ja wohl, also im Endeffekt ist es halt ein eine Bestimmung der Europäischen Union, dass das so gemacht werden muss, dass du auch digitale Güter wohl irgendwie zurückgeben kannst. Und im Google Play Store ist es ja so, dass du da 2 Stunden Zeit hast, das zu machen.
Gerade meine Frage, also die also, hatten das ja das, schon vorher.
Genau, aber eben mit so einem sehr schmalen Zeitfenster, was aber im Prinzip auch okay ist, weil App geht nicht auf, merkst du auch nach einer Stunde oder zwei.
Also dieses 14-tägige Recht ist jetzt nicht keine Vorgabe, sondern das ist jetzt eine kulante Regelung.
Ich weiß nicht, wie sie auf die 14 Tage da jetzt genau gekommen sind. Ich weiß halt nur, dass es im Play Store...
Das ist eine EU-Richtlinie, die dort umgesetzt wurde.
Und die steht von 14 Tagen? Oder von Rückgaberecht?
Ja, das weiß ich jetzt auch nicht genau. Das hab ich auch nicht mehr im Kopf. Aber auf jeden Fall Richtlinie der EU, die sie da umgesetzt haben. Und ich vermute mal, dass Apple da jetzt auch nicht unbedingt mehr als nötig macht. Weil sie haben sich ja bisher mit dem Rückgaberecht an sich auch eher bedeckt gehalten. Und es war ja schon immer ein gewisser Aufwand auch, um überhaupt da so eine App zurückgeben zu können. Und soweit ich habe den Google Play Store nicht selber getestet, aber so wie ich das gehört habe, ist es da ja zumindest schon relativ einfach, die App auch wieder zurückzugeben.
Ja, relativ einfach, aber halt eben ein wesentlich schmaleres Zeitfenster als 14 Tage.
Ja, genau, das ist richtig. Die Frage ist natürlich, wenn Apple jetzt eine EU-Richtlinie umsetzt, dann vermute ich mal, dass Google das ja auch in absehbarer Zeit machen muss. Ja. Ja. Also von daher wird man sehen, was sich da dann noch tut. Wobei zumindest ich das jetzt nicht so im Blick habe.
Ja, bei diesen 14 Tagen, also zum einen, es gilt ja wohl sogar auch für einzeln gekaufte Episoden, für einzeln gekaufte Filme. Also es ist schon so ein bisschen
seltsam, ne?
Ein bisschen zu krass, finde ich jetzt. Also bei den Apps, keine Frage, fand ich es halt auch schon mal so wie Google es gemacht hat, eben auf jeden Fall wünschenswert, dass du halt eben, wenn du was geladen hast, was dann überhaupt nicht funktioniert, dann konntest du halt eben sagen, nee, will ich doch nicht. Ich meine, auf der anderen Seite kann man ja auch vorher mal eben die Rezension lesen und vielleicht sich ein klein bisschen schlau machen, ob das überhaupt das ist, was man jetzt haben will. Man kann natürlich auch so blöd sein und es erstmal kaufen und dann nachher stornieren und sich dann beschweren, dass man das Paket doch nach Hause geliefert bekommt und es immer noch zu Hause liegen hat, weil man es noch nicht zurückgeschickt hat.
Sprichst du aus Erfahrung?
Ich spreche aus Erfahrung, ne? Also im Endeffekt ist man ja ein bisschen selber doof, wenn man erst kauft und dann guckt oder erst klickt und dann probiert oder sowas, ne? Aber in gewisser Weise kann es natürlich immer mal wieder passieren und da ist es natürlich ganz schön, dass es geht. Aber jetzt mit diesen 14 Tagen und eben auch so wirklich ohne Einschränkung, so ich habe einen Film gekauft, den habe ich gesehen, dann brauche ich ihn eigentlich nicht mehr. Ich habe ein Spiel gekauft, das kann ich in 14 Tagen locker durchgespielt haben, dann brauche ich es eigentlich nicht mehr. Das ist schon hart.
Halt die Frage, ob sich
da... Gerade bei Filmen und Serien, da sehe ich das genauso wie du auch, Thorsten. Ne? Also das gucke ich mir halt einmal an und dann hat es seinen Zweck erfüllt. Ne? Und wenn ich jetzt sage, okay, Film war blöd, tausche ich wieder um. Aber ich sag mal jetzt bei Apps und bei Spielen, okay, ich kann das vielleicht auch durchspielen, aber da ist zumindest ja die Tendenz der längerfristigen Nutzung schon gegeben, ne?
Ist halt die Frage, ob die dann vielleicht auch Leute, die das ausnutzen, irgendwie sanktionieren. So ähnlich, wie es ja wohl auch manchmal bei Amazon passiert, für Leute, die ständig sich alles nach Hause bestellen und dann immer wieder zurückschicken. Ich weiß es nicht, ob die dann da eine Möglichkeit haben zu sagen, nee, jetzt kicken wir dich hier raus. Ja. Was auch immer. Was ich ganz interessant fand, das hatten die Kollegen von Bits und so erwähnt, dass wenn man jetzt so eine App gekauft hat und man die zurückgibt, dann kann man die auch nie wieder nochmals kaufen.
Okay, das ist natürlich gut einerseits, weil ja, wobei eigentlich nicht, weil ja, vielleicht wurde da ja nachgebessert und dass der Fehler, den du hattest, der ist dann jetzt behoben, dann kannst du ja vielleicht doch jetzt mal noch klicken.
Keine Ahnung, aber vielleicht sagt sich, weiß ich nicht.
Ja, ist vielleicht auch einfach noch technisch jetzt, irgendwie so ein bisschen problematisch.
Das passiert.
Was halt eben auch noch im Moment ist, das stand auf 9to5Mac, weil in dem Moment, wo du zwar sagst, ich möchte gerne die App zurückgeben, oder ich möchte den, ich glaube, beim Film wird es vielleicht sogar funktionieren. Problem ist ja, die Apps, es wird da nicht ständig geprüft, ob du es noch benutzen darfst. Also es gibt in der Form kein Rechtemanagement, wenn du eine App bei dir startest. Also ich könnte jetzt auch eine App, die ich mir gekauft habe, könnte ich per iTunes auf meinen auf meinen Computer synchronisieren und von da aus auf dein iPad drüber spielen. Oder ich melde mich einmal mit deinem meinem Account auf deinem iPad an, lade das runter und melde mich dann wieder ab.
Dann wird es dann nicht weggelöscht.
Es funktioniert trotzdem, weil es eben nicht jedes Mal nochmal überprüft, ob es eine Lizenz gibt.
Aber wahrscheinlich gibt es dann auch ein Update dann? Vielleicht.
Nee, du kannst es nicht mehr updaten, aber genauso ist eben bei diesen Geschichten, wo du von deinem Rückgaberecht Gebrauch gemacht hast, die App behältst du eigentlich.
Ja, Moment, aber seitdem es Auto-Updates gibt, funktioniert das mit den Updates ja, soweit ich weiß, doch, oder?
Das kann natürlich sogar auch sein. Stimmt. Ja, dass sie dann sogar noch geupdatet wird.
Oder? Weil das war nämlich noch kurz bevor es dieses Family Sharing gab, wie war das denn noch? Genau, das Auto-Update kam irgendwann, bevor es Family Sharing gab. Und auch bei Gesa und mir war es so, dass ich zum Beispiel da auch mal eine App, die ich mir gekauft habe, bei ihr auf dem iPad installiert habe.
Boah.
Ja,
kannst aber hast du denn, also ich habe das auch so, aber ich habe nur meinen Account auf dem iPad von. Weil es sind ja alles meine iPads, in Wirklichkeit, werden ja nur von anderen Leuten mitbenutzt.
Nee, an sich hat sie schon einen separaten Account. Ich meine, mit Family Sharing hat sich das jetzt eh erledigt. Da können wir jetzt eh gegenseitig die Apps runterladen und installieren.
Und du bezahlst alle, das ist das Schönste da dran, ne?
Na, das kommt drauf an, ob derjenige Guthaben hat oder nicht, ne?
Also bezahlst du alle?
Nee.
Nicht, okay. Hat sie regelmäßig
iTunes-Guthaben,
okay? Ja. Na, meine Freundin hat aber auch noch nichts gekauft, seitdem sie es könnte.
Ach so, naja. Vielleicht verrät sie ja das besser auch nicht, dass das ginge.
Nee, sie ist jetzt eher ein Up-Verweigerer, genauso wie sie ein Update-Verweigerer ist.
Ach so, ja, Updates sind ja auch böse.
Ich kriege immer zu hören, ja, das hast du mir ja nicht installiert. Wenn ich dann mal frage, warum nimmst du nicht die App oder was du dies und das? Ja, das hast du mir ja nicht installiert.
Ja, so ist das auch. So kommt man auch durchs Leben, ne?
Ja, wenn du E-Mails lesen willst, dann gehst du auf www.gmx.de.
Genau.
Und jedes Mal stirbt ein kleiner Teil von mir, wenn ich das sehe. Naja, aber das ist halt eben das in Anführungszeichen für den Verbraucher positive Neue in der Apple-Welt gewesen, wenn man so sehen will. Wobei halt eben im Endeffekt so super positiv ist ja immer die Frage, wenn es halt Leute gibt, die es ausnutzen, wem schadet das dann nachher im Endeffekt und wahrscheinlich schadet es Entwicklern und wenn es dann irgendwelche Entwickler nicht mehr gibt oder die sich irgendein Bullshit einfallen lassen müssen, nämlich zum Beispiel, dass sie noch mehr auf In-App-Käufe setzen, weil da funktioniert das nämlich noch nicht mit dem Zurückgeben, dann sind wir wieder die Doofen nachher.
Aber das ist doch eine gute Überleitung zu dem guten Thema, zu der guten Nachricht für die Entwickler. Dass die Apple-Preise erhöht Geld, wurden.
Ne? Jein, also weil, ja, Apple hat auch die Preise erhöht. Auch da gab es wohl eine Änderung in der Europäischen Union, nämlich dass Mehrwertsteuer bei digitalen Gütern in Zukunft in dem Land erhoben werden, in dem sie gekauft werden und nicht in dem Land, wo der Firmensitz der entsprechenden Firma, die es vertreibt, ist. So, und da haben sich ja immer alle beschwert, Apple bezahlt keine Mehrwertsteuer.
Das stimmt Unding. Ja nicht. Sie haben ja die in Luxemburg bezahlt.
Davon 2 oder 3% oder was es waren. Ja? Ja, aber im Endeffekt ist ja, wenn man mal überlegt, wer, also das ist ja von vornherein schon falsch, die Aussage, weil wer bezahlt denn Mehrwertsteuer? Doch nicht Apple, sondern es zahlt der Verbraucher. Ja, der Endkunde bezahlt es immer.
Und deswegen bezahlen wir jetzt auch
mehr. Bezahlen wir jetzt auch mehr.
Aber das ist eben das, was ich vorhin sagen wollte. Es ist ja nicht der einzige Grund, warum wir mehr bezahlen, sondern auch durch die Währungskursdifferenzen, weil der Euro im Vergleich zum US-Dollar halt einen sehr niedrigen Stand hat zurzeit, ist eben auch diese Preisanpassung
das ist richtig. Vollzogen also worden. Vor einiger Zeit war der ja noch bei irgendwie über 1,40 Euro und mittlerweile ist er unter 1,20 Euro gesunken. Und
bald müssen sie wie in Russland auch den Online-Store komplett zumachen, wenn es so weitergeht bei uns.
Die haben ja inzwischen immer wieder aufgemacht.
Aber jetzt ist schon hammerhart, 40% teurer oder sowas.
Ja, halt, ne? Wahnsinn.
Ganz schlimm wird es ja bei uns hoffentlich nicht werden, aber.
Zumindest nicht in nächster Zeit, aber wer weiß.
Ja, aber jedenfalls dürfen wir jetzt netterweise auch alle 19% Mehrwertsteuer auf unsere Apps bezahlen. Und da ist jetzt Apple wieder böse. Und alle schimpfen über Apple, aber eigentlich kann da jetzt Apple nicht so ganz viel für, finde ich. Dafür gibt es jetzt auch immer eine Rechnung per E-Mail.
Genau.
Mit ausgewiesener Mehrwertsteuer, sogar die man vorher nur auf Nachfrage gekriegt hat.
Da stehen sogar Sachen drin, die man kostenlos bekommen hat, gekauft hat. Ja. runtergeladen hat.
Aber ich fand es halt interessant, weil in den ganzen News-Seiten stand halt, die Apple erhöht die Preise und im Endeffekt ja. Aber so sehr viel haben sie jetzt nicht davon. Wenn du überall einfach überlegst, dass sie jetzt 19% Mehrwertsteuer abdrücken müssen bei uns und vorher waren es 3, 4, 5, 9, keine Ahnung. Aber selbst wenn es 9 waren, ist jetzt mit einer ungefähr, ja, wie viel Prozent sind es ungefähr in den niedrigen Tiers? Von 89 auf 99 Cent, da sind es wirklich 10%.
Also ich habe irgendwo gelesen, es wäre im Durchschnitt 10%, aber ja, ich glaube, das dass man, also ich glaube, wenn ich jetzt mein eigenes Verhalten so angucke, dann sind es ja meistens die günstigeren Apps und die sind meiner Meinung nach unter 10%. Also ich glaube nicht, dass die Preiserhöhung für mich jetzt 10% ausmachen wird.
Das sind ja von 89 auf 99 Cent und von
1,79
auf 1,99. Also
das habe ich ja so selber
pro Euro.
Ja, doch, stimmt, ja doch, stimmt, das sind ja auch, ja, stimmt doch.
Stimmt, wir haben es leider. Du wolltest noch was klicken, als es noch billig war und
genau,
durftest nicht.
Ich wollte mir ja die Better Touch Tool Remote App kaufen für 1,79 und dann kam immer eine Meldung, so von wegen, ist im Store nicht mehr erhältlich, bitte versuchen Sie später nochmal. Und bei den Updates hat man es irgendwie auch gemerkt. Es ging irgendwie teilweise die Updates noch durch, aber unter anderem bei der Apple-eigenen App Numbers, war die App auf einmal auch nicht mehr im Store, zumindest laut Fehlermeldung.
Und das hatten wir alle so, das war ganz lustig.
Ja, genau. Am nächsten Tag ging es ja dann wieder, aber dann waren halt auch die Preise entsprechend erhöht.
Gut, jetzt hättest ich du ja dich noch beschweren 99. können, weil du wolltest es ja noch am Abend vorher kaufen, konntest nicht.
Ja, aber ich glaube, dieser Aufwand würde mehr als 20 Cent
ausmachen. Das stimmt wohl, wobei du ja eh selbst schuld bist, weil Better Touch Tool Remote hat man einfach schon vorher auf seinem Gerät gehabt.
Ja, der eine früher, der andere später, ne?
Also,
ich hatte das vorher keinen Anwendungsfall.
Ich habe neulich, ich hatte einen Anwendungsfall. Ich lag im Hotel,
aber ich glaub, ich hab das
auf meinem Bett, hatte mein MacBook per HDMI an dem schönen großen Fernseher angeschlossen, lag wie gesagt auf dem Bett und konnte dann mit Better Touch Tool da mein Netflix Remote bedienen.
Ja, das war super. Wobei meine erste Erfahrung jetzt mit dem Tool war jetzt auch nicht irgendwie so besonders, weil ich immer wieder Verbindungsprobleme hatte zwischen der App und dem, ja, der App auf dem iPhone und der App auf dem...
In welcher Form?
Ja, das kam immer so die Meldung Timeout oder wurde irgendwie nicht gefunden und dann ging es wieder und dann ging es wieder nicht.
Also was mir aufgefallen ist, ist halt, dass es nur dann funktioniert, wenn der Mac wirklich so wach ist, dass auch das Display funktioniert.
Naja, es war alles an, alles gegeben.
Okay, also wenn, bei mir ist halt eben, wenn der Rechner wirklich wach ist, dann kam ich da auch immer wunderbar drauf.
Muss mich damit nochmal in Ruhe beschäftigen, das war jetzt irgendwie so ein Test von 10 Minuten oder so. Dann
hast ja keine Zeit, ne?
Ja, das war wirklich so. Was ich nämlich gesucht habe, ich muss vielleicht mal auf Keynote umsteigen. Ich habe nämlich versucht, einen Ersatz für die frühere Apple Remote zu finden. Früher gab es ja noch diese schöne Fernbedienung über Infrarot. Das gibt es ja seit mehreren Generationen nicht mehr. Und ich habe nach einer Möglichkeit gesucht, wie ich jetzt meine PowerPoint-Präsentation steuern kann.
PowerPoint gesagt?
Ja.
Er müsste vielleicht umstellen.
Ist das nicht genauso, wie wenn jemand Internet Explorer sagt?
Nein, das ist nicht
fast
ganz
so schlimm.
Okay.
Ja.
Also ich dachte, du machst das hier mit Brezel.
Mit Brezel? Du meinst Prezi.
Brezel? Ja, Prezi halt.
Ja. Nee, oder, auch so weit
oder bin ich. Oder Present.js.
Da müsste ich ja auch erstmal wieder Zeit haben, mich damit zu beschäftigen.
Das oder Shellscript, ja, genau. Also eigentlich präsentierst du besser per Shellscript, Michael, ja.
Ja, wie das läuft, haben wir ja gesehen. Genau. Naja, auf jeden Fall hatte ich dann kurz mal das Better Touch Tool ausprobiert und es lief nicht sofort und dann wollte ich das auch nicht riskieren und naja, letztendlich habe ich die Präsentation.
Ich kann aus Erfahrung sagen, dass es bei mir sehr zuverlässig funktioniert und habe da ein paar sehr coole Anwendungsfälle für gebaut. Zum einen habe ich Apple-Skripte, die AirPlay-Mirroring aktivieren. Das heißt, ich kann einfach, während ich jetzt im Wohnzimmer sitze und da ist ja ein Apple-TV und jetzt möchte ich gerne irgendwas auf dem Rechner machen, dann starte ich quasi die Better Touch Tool-App, klicke dann da auf den Shortcut für mach mal AirPlay Mirror auf Wohnzimmer. Und dann jum, jum, jum macht er das und dann habe ich da mein Bild und kann dann ja auch direkt Maus und Tastatur über die App selber bedienen. Hab dann auch wieder einen Knopf, um das Mirroring auszumachen. Anwendungsfall 1 und das habe ich halt für Wohnzimmer und Schlafzimmer. Und Anwendungsfall 2 auch wieder ein Apple-Script, was eben eine zufällige Episode eines Hörspiels auswählt und dann auf einen AirPlay-Lautsprecher ausgibt.
Cool, vor allen Dingen das erste. Da braucht man ja wirklich nicht mehr aufzustehen. Richtig.
Ja, es gibt schon ein paar ganz nette Anwendungsfälle dafür.
Und vor allem, was sie halt da besonders gut gemacht haben, ist, wenn du die Maus darüber verwendest, also du hast dann, du hast halt quasi hier rechts hast du so verschiedene Shortcuts, wo du zum Beispiel diese Befehle haben kannst, die ich auch sagte, hier hast du so ein Bedienfeld, also auf der rechten Hälfte hast du halt einfach diese Shortcuts, wo du auch Menüpunkte aufrufen kannst und sowas, oder das rechte Drittel ungefähr. Auf den linken zwei Dritteln hast du halt oben diverse Knöpfe, Play, Pause, vorwärts, rückwärts, also was. Und darunter hast du halt ein riesengroßes Touchpad. Und dieses Touchpad kann auch Multitouch, das heißt, du kannst dann auch so verschiedene Gesten, die ohnehin schon funktionieren, machen, kannst aber auch selber mit Better Touch Tool irgendwelche Gesten definieren. Wie zum Beispiel, wenn ich jetzt hier mit drei Fingern von links nach rechts, dann möchte ich das und das haben. Und wenn du mit einem Finger ganz normal dann die Maus bedienst, dann vergrößert er den Mauszeiger, dass du ihn wirklich, weil er ist dann ungefähr so groß auf dem Bildschirm, eben in dieser Remote heißt ja, ich sitze meistens auch ein bisschen weiter weg und kann vielleicht jetzt diesen kleinen fisseligen Mauszeiger nicht erkennen und das klappt dann eben auch super gut damit.
Cool.
Also es ist, ja.
Ich brauche unbedingt so eine Anwendung dafür.
Ja.
Ja.
Tja.
Kurz nochmal auf Keynote. Wer Keynote per iPad oder iPhone steuern will, das funktioniert im Zusammenhang mit der Keynote-App auf den iOS-Geräten scheinbar ganz gut. Also da hat man, früher ging das auch über die Remote-App, jetzt geht es eben, oder es gab eine separate Keynote-Remote-App, so war das, und mittlerweile funktioniert es eben über die entsprechende Keynote-App auf dem iDevice und damit kann man dann seine Keynote auf dem MacBook auch ganz gut steuern.
Du hörst dich heute manchmal so ein bisschen blöd an irgendwie.
Echt?
Rascheln so ein bisschen rascheln, so ein bisschen.
Aha. Pumpen. Da weiß ich auch nicht, woran das liegt.
Da, irgendwie Backup oder so spielt bei dir gerade nicht wieder rein.
Oh. Nee, eigentlich nicht. Oh. Das Einzige, was anders ist als sonst, dass FaceTime heute auch auf dem Rechner läuft. Also, keine Ahnung, ob es daran liegen könnte.
Ja, gut, ich meine, so ein i7 mit 8 GB RAM sollte vielleicht gerade 16 GB RAM, Entschuldigung.
Also.
Sollte doch gerade so in der Lage sein, vielleicht FaceTime Audio und Mumble ruckelfrei laufen zu haben.
Thorsten, du weißt doch, dass ich immer rechts unten klicke.
Ja.
Ja, bevor wir hier unsere Apple-Tür zumachen, ein kleiner Hinweis noch. Apple schickt bald iOS 8.1.3 raus, was vermutlich auch nur ein Bugfixing beinhalten wird. Also man weiß noch nichts Genaues, nur hat man wohl auf einigen Webseiten festgestellt, dass in letzter Zeit vermehrt mit iOS 8.1.3-Geräten gesurft wird.
Aber jetzt wird uns, wenn Bastian das jetzt hören sollte, was er wahrscheinlich nicht tut, wird er uns wieder vorwerfen, dass wir jetzt dieses Negative mit Apple erhöht Preise, dass wir das jetzt sehr schnell abgetan haben. Wollen wir uns dann noch kritisch zu äußern?
Nö.
Naja, ja, selbst nicht entscheiden, ob er was kauft oder nicht.
Ja, eben. Ja. Also ich meine, so oft waren ja noch keine Preiserhöhungen.
Und im Endeffekt gilt ja dann auch hier, dass sogar Apple weniger verdient als vorher wahrscheinlich, weil sie jetzt ja Steuern bezahlen. Und die Preiserhöhung geht ja an den App-Entwickler eigentlich.
Das 70%, meinst du ja so schön, 70% gehen dann an den
Entwickler. Genau, das heißt, von diesen 10 Cent, die wir dann jetzt für einen Euro mehr bezahlen, davon gehen 7 Cent auch an den Entwickler im Endeffekt. Und 3 Cent an Apple, die dann aber auch eben in Zukunft ein bisschen mehr Steuern zahlen müssen.
Ja, wobei es geht ja, glaube ich, erst die Steuer runter. Also sagen wir mal, du bezahlst, kaufst jetzt für 1 Euro, dann gehen halt 19 Cent runter. Und das Verbleibende wird dann 70-30 aufgeteilt.
Okay.
Also, aber du hast recht. Für die kann es je nach Land dann auch schlechter aussehen.
Also im Endeffekt wird wahrscheinlich der Entwickler dann auch zumindest mit profitieren.
Und bei ziemlich vielen Apps ist es ja wirklich Jammern auf hohem Niveau. Man guckt, was da Entwickler manchmal tolle Sachen auf die Beine stellen und dann wird es da irgendwie für 1 Euro oder 2 Euro jetzt verkauft. Das ist ja...
Ja, diese 89-Cent-Apps, also dass man da überhaupt dann jetzt jammert, dass man da 10 Cent mehr bezahlen soll. Ne? Schlimm finde ich es halt bei diesen doch durchaus teureren Apps, also zum Beispiel ein hier DJ Pro, dieses neue, was ja immer für 44 Euro dann da war, was jetzt dann wahrscheinlich auch mal eben direkt 5 Euro teurer geworden ist. Ja. Oder eben ein Logic oder ein Final Cut, da wirst du natürlich jetzt diese, in Anführungszeichen, circa 10% schon deutlicher spüren können. Und da ist natürlich dann.
Das Einzige, was ich doch will, da doch noch ein bisschen zu jammern. Und zwar, Apple macht ja oft Sachen anders als andere Firmen. Ich fände es jetzt gut, sie hätten einfach mal die Marketing-Experten beiseite geschmissen und hätten jetzt einfach gesagt: Komm, wir machen mal runde Preise. Dann zahlt man halt 1 Euro anstatt 99 Cent oder 2 Euro oder 5 oder was auch immer, anstatt immer dieses alberne Rumgehampel mit den 0,99.
Ja, aber da spielt ja dann die Psychologie der Käufer auch wieder eine entscheidende Rolle.
Ich sag ja, Marketing muss man dann halt beiseite schmeißen.
Aber warum? Was stört dich da dran?
Das ist ja total nervig. Du sagst doch auch 1 Euro dazu, anstatt 99 Cent. Den einen, den kleppst du dir ja im Sinn irgendwo. Also, das finde ich voll albern.
Ja, find, das ist doch eigentlich verarscht. Euro zahlen müsste das.
Oder nicht? So, wie wenn an Tankstelle 0,99999 noch dahinter. Also.
In einigen Ländern gibt es ja dieses 99 Cent eigentlich gar nicht mehr. Da zahlst du dann trotzdem einen Euro, kriegst du aber auch nichts wieder. Ich glaube, in Holland ist das zum Beispiel. Die haben halt gar keine kleine 10-Cent-Stücke haben die, glaube ich, gar nicht.
Nee, in Holland ist das nicht so.
Holland ist das nicht EU?
In Holland ist das auch so. In Holland gibt es keine Cent-Stücke. Bin ich mir ziemlich sicher. Oder, also... Weil da habe ich nämlich irgendwann mal mich gewundert gehabt, dass der, da wollte ich dann nämlich mit...
Dass der dir kein Geld zurückgegeben hat. Nee,
da wollte ich mehr oder weniger passend bezahlen. Da hat er sich dann fast aufgeregt, warum ich denn da jetzt mit Centstücken irgendwie ankomme. Können da nicht gebrauchen. Also irgendwo, ich meine, es müsste Holland gewesen sein, weil sonst war ich nirgendwo.
Ich meine, das war eines der skandinavischen Länder, die den Euro haben. Werde das recherchieren.
Also auf gutefrage.net stellt jemand die Frage, gibt es in Holland keine 1- und 2-Cent-Stücke?
Und die Antwort?
Die Holländer sind nicht so spießig. Sie runden ihren Preis immer mal auf oder ab. Ist sehr angenehm, in Holland einzukaufen. Nicht 2,99, sondern 3 Euro. Ob die jetzt auch im App Store das auch so handhaben, das würde mich ja mal interessieren. Und jemand anderes schreibt hier von 2012, 1- und 2-Cent-Stücke wurden in Holland abgeschafft vor ein paar Jahren.
Siehst du wohl, wieder was gelernt hier, Nerdic Talking.
Weiß ja nicht, ob es stimmt.
Wir nehmen unseren Bildungsauftrag.
Gutefrage.net steht.
Wir nehmen unseren Bildungsauftrag wie immer ernst und verbreiten jede Menge gefährliches Halbwissen.
Noch besser wäre natürlich, wenn man einfach alle Münzen abschaffen würde und Scheine.
Ah, genau, da wollte ich nämlich auch, auf diesen 1 Cent wollte ich nämlich noch zu sprechen kommen, weil Michael hat nämlich jetzt endlich wieder ein ausgeglichenes Konto. Ich habe nämlich ihm den fehlenden Cent jetzt auch zukommen lassen und habe nämlich erfolgreich per PayPal Geld an Freunde senden, nachdem ich mein Girokonto dort hinterlegt und authentifiziert habe, konnte ich ihm jetzt nämlich da den fehlenden Cent auch zukommen lassen, aber ich habe ihm nicht nur den 1 Cent, sondern ich habe das Ticket plus 1 Cent überwiesen.
Okay.
Aber wir hatten ja überlegt, mit den Gebühren, die ich da gesehen hatte, als ich das erste Mal probiert habe, da können wir jetzt sagen, dass es wirklich an dieser Kreditkarte lag. Und wenn man dann Girokonto hinter hat, dass es dann wirklich komplett gebührenfrei funktioniert. Ich habe es per App allerdings irgendwie nicht hinbekommen. Ich glaube, diese Funktion fehlte zumindest in der iPhone-App fehlte die irgendwie noch.
Nee, also ich habe schon erfolgreich durchgeführt. Sascha hatte mir mal was per App direkt gezahlt und ich habe ihm auch schon mal was gezahlt.
Aber hast du da...
Schöne Grüße an der Stelle.
Genau. Ja, richtig aus.
Wenn das der hört das ja wohl.
Ja, klar. Ja. Das sowieso. Aber ich kann das schneller ausrichten.
Du konntest
brauchst du nicht. Schöne Grüße, nur per Podcast bitte.
Okay.
In der PayPal-App hat das auch funktioniert, meinst du?
Ja, soll ich dir mal einen Euro schicken?
Gerne.
Schickst du mir auch zurück?
Nee. Du kannst mir ja schicken, was du willst.
Ja,
du hättest dir ja auch, wenn du unbedingt diesen einen Cent, wenn du ihn unbedingt gebraucht hättest, damit dein YNAB wieder ausgeglichen ist, hättest du dir ja auch einfach per PayPal dein Konto mal verifizieren lassen können, dann überweisen die dir doch einen Cent, oder?
Ja, aber der geht ja auch wieder zurück, glaube ich sogar, oder? Wird der nicht wieder abgebucht?
Achso, das weiß ich nicht.
So weiß ich auch.
Ich bin mir nicht sicher.
Du musst doch den Cent überweisen. Die ziehen sie dir noch ab?
Mein YNAB stimmt ja in dem Sinne wieder nicht.
Kriegst du von denen ein?
Du kriegst quasi so einen Code, mit dem du bestätigst, dass dein... Dafür überweisen die dir einfach einen Cent.
Okay.
Ja, aber dadurch, dass ich ja am Anfang des Jahres bei YNAB einen Neustart gemacht habe und du mir jetzt erst den 1 Cent überwiesen hast, stimmt jetzt ja wieder alles nicht. Ja,
du darfst ihn mir gerne zurücküberweisen, dann passt es wieder.
Ja, soll ich das mal machen?
Ja. Aber nur wollte ich gesagt haben, dass es auf jeden Fall da funktioniert hat.
Womit kann man dir denn auf PayPal noch was überweisen oder verhindern die Zahlungen an dich?
Warum sollten die Zahlungen? Ach so, weil ich. Hä?
Warum?
Ich weiß auch nicht.
Ja, weiß ja nicht. Gemacht, vielleicht bist du ja auch hier so ein Whistleblower.
Ja, selbstverständlich.
Nee. Naja, fiel mir gerade nur wieder ein.
Ja, der Talk war.
Weißt du, warst da nicht so begeistert von?
Ja, ist halt. Ist ja alles gut und schön mit Kritik an Sachen, wie sie gerade sind, aber DDoS-Attacken sind halt eben gegen Privatfirmen, weiß ich nicht, ob das so das richtige Mittel ist.
Was hältst du denn von den DDoS-Attacken gegen die Seiten der Bundesregierung? Da gab es ja jetzt auch wieder welche, die da scheinbar über mehrere Tage liegen.
Ja, ist immer die Frage, ob du mit so einer Aktion positive oder negative Publicity bekommst. Und ich würde sagen, das ist halt wie wenn du jemandem irgendwie auf der Straße in die Fresse haust, da wirst du halt nie unbedingt die positivste Resonanz bekommen, selbst wenn dieser Typ vielleicht verdient hat, dass du ihm auf die Fresse haust.
Ja, aber
was mich dabei
war das auch schlechte Presse hat seine Wirkung.
Was mich dabei am meisten wundert, ist, dass es jemandem aufgefallen ist. Wahrscheinlich war das deren eigene Pressestelle, weil wer guckt denn da ständig oder mal?
Ja, der ein oder andere verirrt sich wahrscheinlich schon mal auf die Seite, um sich da zu informieren.
Ja, und was natürlich auch noch dazu kommt, ist ja, was macht man denn oder wie ist man überhaupt in der Lage, eine DDoS-Attacke zu machen? Meistens, indem man...
Nee, für dich.
Achso, nee, danke.
Du machst sie da so gerne. Diese Nüsse da.
Ach, das sind die geilen Nüsse.
Genau, wollte ich nur darauf hinweisen.
Ja, super.
Schon gut. Leider nicht virtuell weitergebbar.
Nee, weil das kam jetzt ja auch bei diesem komischen Lizard Squad irgendwie raus, dass die ja Trojaner auf Heimroutern installiert haben, die sich auch selber da verbreiten und machen und tun. Na, aber dass natürlich so ein Botnetz jetzt auch meistens nicht unbedingt freiwillig von den Leuten zur Verfügung gestellt wird, die dann da Virenschleuder spielen. Ja.
Dann gehe ich mal von aus. Das ist selten freiwillig.
Die Windows XP-Rechner im Familienkreis, die dann da missbraucht werden für sowas. Aber was macht er denn jetzt da? Michael, man...
Der überweist dir noch den Euro.
Der überweist mir gerade einen Euro.
Einen Cent.
Mensch. Du kannst mir auch mal 39 Euro überweisen. Dann kann ich mir ein neues Handy kaufen.
Hier hast du aber aufgeschrieben, das kostet 40 Euro.
Ja, ich habe...
Da sind wir wieder da.
Hast du wieder gerundet.
Habe ich wieder gerundet.
Okay, was wäre es denn für ein Handy?
Und zwar hat nämlich Microsoft, beziehungsweise eben Microsoft unter dem Nokia-Brand, ein neues Mobiltelefon vorgestellt. Und anders als man jetzt im ersten Moment denken würde, wenn man hört, Microsoft bringt ein neues Telefon raus, ist das kein Smartphone, sondern es ist so ein, wir alle kennen und lieben noch diese alten Nokia-Knochen.
Joho, ja.
Nee, ich hab im Büro neulich noch eins gefunden. Also es ist jetzt nicht dieses Modell, wo du diese, welches war das nochmal, mit diesen Wechselschalen, die waren ja schrecklich. Weil da hast du das Telefon einmal schief angeguckt, da ist dir das in 25 Einzelteile geflogen und musste erstmal wieder mühsam zusammengepuzzelt werden. Diese durchaus sehr stabil wirkenden, wie hießen die denn dann? Ich weiß es nicht. Ne, einfach oben.
Du meinst kleines, zum Beispiel so ein 5110.
Wahrscheinlich.
Weil selbst ja, da genau. gab es ja schon auch Wechselschalen.
Ja, ich. Aber. Ja, es ist jetzt so die Modelle, so die es zuletzt S6. Noch zu kaufen gab, irgendwie. Na, also einfach, du hast unten den Nummernblock, oben ein kleines Display und nichts zum Klappen oder irgendwie sonst was.
Ja, und sowas wie so ein 6210, 6310, 6310i und so, diese ganzen älteren.
Genau, wir machen hier gerade mal ein bisschen für die Zuschauer, damit die auch was davon haben, halte ich gerade mal einmal ein Bild davon in die Slow-Mo-Kamera rein. Muss ich das wahrscheinlich eine Minute halten, damit es mindestens auch 5 Sekunden im...
Oder eine halbe Stunde.
Man kann ja auch Pause drücken sonst. Ah, der Mario hat noch so Dinger hier. Ja, super.
Bringt er gerade was?
Ja, ja, der Mario bringt alte Telefone.
aus dem Handy-Museum. Die ältesten Nokias weit.
Aber das ist doch richtig schön. Aber das ist auch so eins, was
schiebt Mario, und was auseinanderfällt. Mario, du bist stumm
geschaltet. Du bist stumm, Mario. Jetzt hört man dich wieder.
Ich habe noch, kannst du dieses schöne Nokia sehen?
Ja, das ist was das 6310, ne?
Nee, ich glaube, das ist schon, ist das nicht schon ein Nachfolger? Nee. Mit dieser goldfarbene, das ist schon quasi
dann innovativ. Ist das 6310i.
Ja, wahrscheinlich.
Oh, das hätte ich gerne.
Und da ist ja sogar, steht ja sogar dein Name drauf.
Ist geil, ne?
Ist nicht.
Super.
Wieder steht der Name drauf.
Aber es gibt aber auch noch mal welche jetzt, die gab es zuletzt, die waren halt noch mal ein bisschen kleiner, also ich würde sagen, ohne diesen Quatsch da oben ungefähr, und waren ein bisschen gerader und dünner.
Und konnte man auch Snake drauf spielen?
Ja, Snake kann man immer drauf spielen.
Okay. Und dann, das ist ja natürlich auch ein besonders schönes Modell.
Wo ist das
der noch? Der Nokia Communicator. Hier so zusammenklappbar, dann sieht es aus wie ein Handy mit dem Display und dann so zum Öffnen. Das
ist ja schon echt nostalgisch.
Also war nicht von mir.
Das ist eher das Frauenhandy, oder?
Genau.
Mensch.
Und hier so ein, war das E51 oder sowas? Mit der dicken Tastatur, wie so eine Blackberry-Tastatur?
Das kenne ich jetzt nicht.
Das kennst du nicht. Und das hier, das war aber noch richtig geil. E71 heißt das. Damit konnte man wirklich schon, ich glaube, sogar Podcast hören und im Internet surfen und E-Mails
abrufen. Das kenne ich. Davon hatte ich nämlich das E66, das war aus der gleichen Reihe, nur dass das aufschiebbar war. Gab ja mal diese Schiebehandys.
Hatte ich von Sony Ericsson auch eins gehabt. Aufschieben und dann hat sie auch eine Querz-Tastatur.
Ist cool, ne? Und weil wir ja schon
ein paar Mal drüber gesprochen haben, wolltest du mal ein Museum aufmachen irgendwann?
Das erste Android-Telefon, was
es überhaupt gab. Das allererste, was in Deutschland verkauft wurde, da ist es.
Genau, das HTC Magic hieß es, glaube ich.
Was machst du nun mit den ganzen Handys?
Hättest du doch schön nach Afrika schicken können, hör mal. Da würden die sich drüber freuen.
Ich hole die immer mal zum Podcasten wieder raus. Deswegen habe ich die hier.
Also das kann man noch nicht 6310 wird mich
ja aber schon interessieren. Ich hatte auch mal so ein Schiebehände von Nokia. Das war auch total geil. So eine Banane. Ich weiß immer nicht mehr, wie das hieß. Das war auch echt richtig cool. Mario, ich glaube, das haben die auch beim
Matrix
benutzt. Ich weiß nicht mehr genau. Das war echt geil.
Mario ignoriert meine Kaufanfragen.
Wie bitte, was hast du gesagt?
Ich habe gesagt, an dem 6310 hätte ich ja schon Interesse.
Was willst du damit?
Ja, für den nächsten Kongress zum Beispiel.
Ach so, hättest du mitnehmen können, Mario.
Ja, ich kann dich ja mal ausleihen. Ich muss erst mal gucken, dass ich nochmal lade. Ich habe hier extra noch diese alten mit diesem dickeren Stecker, die Nokia-Ladegeräte irgendwo bei.
Das hat doch auch schon diese blaue Displaybeleuchtung, oder?
Nee.
Nee?
Ich glaube, da ist nichts blau.
Sicher?
Ich lade das mal auf. Vielleicht können wir am Ende der Sendung gucken, welche Displaybeleuchtung das hat. Das ist schön monochrom.
Ja, die guten alten Handys. Thorsten, was kann denn dieses tolle Feature-Phone von Nokia?
Es ist, ja doch, Feature-Phone passt. Also die Frage ist halt eher, was es nicht kann, als was es kann, weil es kann halt sehr wenig. Also es hat weder UMTS noch 3G, was das gleiche ist, noch LTE, so meinte ich.
Noch es WLAN. Hat
kein WLAN, genau. Wobei WLAN wäre schon echt was Cooles gewesen. Also, aber hat es auch nicht. Es hat halt wirklich nur GSM und maximal Edge, wenn du damit Datengedöns machen möchtest. Es hat eine VGA-Kamera und es gibt wohl Skype und irgendwie so ein Quatsch, Facebook irgendwie.
Skype und Facebook. Fehlt nur noch WhatsApp.
Ja, WhatsApp gibt es schon auch. Weil das war ja auch der große Vorteil von WhatsApp. Das gab es ja auch unter Symbian, unter allem Dreck irgendwie. Und das war auch zum Beispiel das, ja doch, damals auf dem Nokia-Handy von mir hatte ich das, auf dem Sony Ericsson hatte ich das auch schon drauf.
Echt? Du bist ein WhatsApper der frühen Stunde?
Ja, ich hatte das dann vor allem auch meiner Freundin installiert irgendwann da drauf, als sie noch kein iPhone hatte.
Mhm.
Und dann hat die dann mal fleißig gewhatsappt.
Okay.
War es aber noch nicht Facebook, da konnte man das noch verwenden. Da hat man noch einen Euro im Jahr bezahlt dafür.
Dafür ist es jetzt verschlüsselt.
Ja, ja, jetzt ist ja super.
Mhm. Jetzt soll es sicher.
Nicht. ja, jedenfalls, wie gesagt, es hat nur 3G, ach, es hat nur GSM, maximal Edge für Daten, eine VGA-Kamera und ein paar Apps installiert. Aber der Vorteil davon, dass es das eben alles nicht kann, ist halt, dass es eine Akkulaufzeit von sage und schreibe 3,5 Wochen haben soll.
Ja. Boah, das ist übrigens Wahnsinn, oder?
Für alle Interessierten, es ist das Nokia 215.
Aber noch gibt's das nicht käuflich zu erwerben, oder?
Es soll aber jetzt bald zumindest dann kommen, wenn es das noch nicht gibt. Also, und eigentlich wäre fast cool, sich so ein Ding mal wieder zu kaufen. Für den nächsten Kongress zum Beispiel dann, Michael.
Ja, das könnte man dafür durchaus auch verwenden.
Und mit Skype kann man sich auch gute Nachrichten schicken. Ist also nicht
weil ich dann eben nicht weiß, Welt. Weil du wirst ja nicht immer online sein damit. Weil dann wär's,
vielleicht doch.
Ja, dann wird es ja keine 3 Wochen halten können. Also da weiß ich eben nicht, wie das dann...
Vielleicht hältst du den Kongress.
Man weiß
nicht. Wenn wir nur einen Tag dahin fahren, wieder.
Ja, für uns wird es reichen, ja.
Wobei das Kongressnetz also das GSM-Netz liefert ja, glaube ich, keine Datenverbindung. Und da das Telefon kein WLAN hat, ist es dann natürlich mit dem Internet schon wieder schwierig.
Ich glaube eh nicht, dass sich das Internet durchsetzen wird. Also
ja.
Von daher ist vielleicht ganz gut.
Naja. Auf jeden Fall.
Ob es wohl überhaupt noch diese, es gab doch früher diese, wie hieß das denn nochmal, wenn du auf so komischen mobilen Webseiten, WAP. Ob es wohl noch WAP-Seiten gibt?
Ich glaube.
Wäre doch mal interessant.
Guck doch mal.
Mit so einem WAP-Browser, Bild und sowas gibt es wahrscheinlich noch.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Na, jedenfalls habe ich mich gefreut, als ich gesehen habe, dass es dieses Handy jetzt gibt.
Ja, früher war das noch was, ne? So ein Nokia.
Ja, nee, und ich eben neulich noch diesen Vorgänger davon, ich weiß jetzt nicht genau, wie er hieß, den hatte ich noch in der Hand gehabt im Büro, da habe ich noch gedacht, Mensch, das war eigentlich schon geil. Und mittlerweile wäre es fast wieder cool, wenn du so ein Telefon hast. Weil du hättest dann eben nicht mehr dieses Problem, was du in Anführungszeichen immer hast, wenn du das so ständig an deinem Handy rummachst. Weil
das stimmt, was willst du da gucken? Ne?
Das ist, genau, da kannst du halt im Notfall mit telefonieren.
Ja, reicht doch.
Und die gute alte SMS würde wieder aufleben.
Ja, oder halt kurz einmal anrufen, klingeln lassen, auflegen heißt.
Ich bin auf dem Weg.
Ruf mich mal zurück.
Das wäre früher halt, ne?
Das war immer gut früher, wenn man so Guthabenkarten hatte, irgendwo einfach anklingeln lassen. Vielleicht ruft er ja zurück. Oh ja.
Michael, hast du denn auch so ein ähnliches Gerät wie ein kleines
Telefon? Ja, Thorsten, ich habe da vielleicht was für dich.
Also ich hab schon ein großes Auto dafür.
Ja, da gab es ja mal so ein Artikel im Postillon. Mann fährt Kleinwagen, um die Größe seines Penis zu kompensieren. Oder seinen großen Penis zu kompensieren. Und dann sah man ihn so in einem Smart sitzen. Und für alle anderen gibt es jetzt 80-Zoll-Tablets oder 55-Zoll-Tablets, die man sich schön an die Wand hängen kann. Fand ich ganz interessant. Da kam jetzt wohl auf der CES, die ja jetzt vor kurzem war, in Los Angeles, da wurden jetzt so einige Riesen- oder Monster-Tablets vorgestellt, die man sich eben wirklich an die Wand hängen kann. Mit 4K-Auflösung, Wi-Fi, Bluetooth etc. Alles, was man da so braucht. Kosten allerdings dann auch irgendwie $4,000. Aber man hat dann eben so ein riesiges Tablet mit Touchscreen und kann dann darauf irgendwelche tollen Apps starten, Bilder malen. Ja, was man sich so vorstellen kann, was man damit so machen möchte.
Das ist dann ein Android-Tablet.
Ja, also von Apple ist mir da jetzt zumindest nichts bekannt.
Nee, mir auch nicht.
Okay. Nee, also es ist ein Android, hast halt Zugang zum Google Play Store.
Weil das macht ja...
Kannst auch Filme darauf streamen, was du halt so machen möchtest.
Das macht ja den Unterschied aus zum riesen Fernseher mit Touch-Bedienung oder zum riesen Bildschirm, dass eben das Betriebssystem ein Tablet-Betriebssystem ist, ne? Sonst hätte man ja auch sagen können, ich habe hier ein riesen Windows.
Ja, aber sowas gab es ja bisher auch nicht, oder? Also mir ist da zumindest nichts bekannt.
Mhm.
Also das ist jetzt irgendwie, die Serie heißt Big Tab und ist von der Firma Fuhu. Die habe ich jetzt vorher auch noch nicht gehört. Und die bieten dieses Tablet tatsächlich in den Größen 42, 55 und 65 Zoll an.
Okay.
Also das Maximale, was es vorher gab, war glaube ich so 27 Zoll von was auch immer. Was halt, das gab es auch in der Windows 8 Werbung, glaube ich mal. Was halt so ein Convertible war, was so, es war so ein All-in-One-PC mit Touchscreen, bla. Und den konnte es halt eben auch von der Halterung abnehmen und dann halt irgendwie hat da das Kind drauf rumgemalt oder sowas. Irgendwie so war das mal was.
Ja, also in dem Artikel, den ich hier auf Gizmodo gelesen habe, da sieht man eben auch wirklich so ein Kind, wie es gerade eine schöne Sonnenblume auf diesem riesigen Tablet malt mit so einer Zeichen-App. Das wird wahrscheinlich jetzt nicht der primäre Anwendungsfall.
Ich wollte auch gerade sagen, das ist bei der Preismarke wahrscheinlich eher der letzte Anwendungsfall.
Aber interessant ist es ja schon, dass es inzwischen eben auch in so eine Richtung geht. Und ja, vielleicht ist das moderne Whiteboard mit Zusatzfeatures.
Ja.
Großes Tablet für kleinen Penis.
Da fällt mir ein, letztens habe ich, es ging so ein bisschen in die gleiche Richtung, die Überschrift auf Twitter war, Xbox One User sind die größten Wichser. So hieß das da.
Also Mario.
Es ging darum, dass irgendein Porno-Plattform ausgewertet hat, wie groß der Zugriff ist von Spielekonsolen und da war halt die Xbox One an erster Stelle.
Und was ich auch gerade schon sagte, ich zitiere mich dann auch nochmal, ja, weil da geht's ja auch freihändig zu navigieren.
Du meinst diese Plattform, die sich so ähnlich wie YouTube anhört?
Nee, das war ja eine andere, irgend so ein
Porn. War gar nicht YouPorn?
Pornhub oder so, ich weiß nicht. Irgendwas in der Richtung.
Ja, wenn man mal wissen möchte, was es da für Plattformen gibt, muss man einfach den Film, wie ist das, Sextape?
Sextape gucken.
Mal gucken, der nicht wirklich gut ist.
Aber auch nicht richtig scheiße. Ja, also man kann sich ihn angucken. So.
Ja, aber er war schon.
So, ja, manchmal ein bisschen albern. Also,
klar. Du meinst, man kann ihn sich kaufen und dann.
Und dann zwei Wochen Tagen später wieder zurückgeben. Das wäre eine gute Empfehlung.
Sehr schön.
Auf jeden Fall. Wird da alles aufgezählt, was es wahrscheinlich so gibt. Ich konnte es jetzt nicht alles überprüfen, wirklich.
Ja, ich war da ja, schockiert so ein
daran,
bisschen.
Dass Google nicht alles findet, ne?
Haben ja, aber man nimmt doch DuckDuckGo, von daher hat man doch ja. Das Problem nicht. Nee, aber das war halt, ich hatte den Film ja mit meiner Freundin geschaut und habe ich gesagt, Mensch, das finde ich ja echt krass, dass sie da wirklich die ganze Zeit über YouPorn sprechen irgendwie, ne? Meinst du, wieso? Gibt's das wirklich? Ich sag, ja. Und jetzt weiß auch jedes Kind, dass es das wirklich gibt, wenn es dann den Film gesehen hat. Ne?
Und meine, die wusste nicht, was Milf ist. Das musste ich ihr dann auch noch erklären.
Okay. Ja.
Milch?
Milch. Milf. Da gibt es doch auch schon, weil du den Postillon zitiertest, da gibt es doch auch Meldungen vom Postillon, dass sich herausgestellt hat, dass das gar nicht, dass die alle gar nicht, oder dass es manche gibt, die gar keine Kinder haben. Und das wäre ja wohl ein Skandal.
Skandal. Ach, wie tief ist unser Niveau schon gesunken, wenn wir über Pornos reden.
Ja, bringen wir das Niveau mal schnell auf einen neuen Höhepunkt. Was nämlich auf der CES jetzt auch vorgestellt wurde, dass Samsung-Fernseher bald auch über PlayStation Now PlayStation 3-Spiele streamen können, was ja bisher nur mit Sony Bravia-Fernsehern möglich war. Auch nur in ausgewählten Modellen. oder möglich sein sollte oder wie auch immer. Weil wirklich gestartet ist es bis jetzt ja, also ist es jetzt ja gerade erst in den USA, aber gab wohl vorher auch schon dann irgendwie so Beta-Geschichten und so. Aber Samsung-Fernseher, wahrscheinlich auch hier nicht jeder Samsung-Fernseher und nur die neuen Flagship-Modelle oder weiß der Teufel was. Jedenfalls gibt es da wohl auch jetzt Bestrebungen, dass man dort PlayStation 3-Spiele spielen kann.
Was ja sein könnte, ist, dass das zusammen mit der Meldung ist, dass Samsung halt ab 2015 auch ihr eigenes Betriebssystem, dieses Tizen, dort einsetzen möchten auf den Fernseher. Man kennt das ja oder hat es ja schon oft gehört, dass dass Samsung versucht, auch statt Android auch auf dem Mobiltelefon Tizen einzuführen, ihr eigenes Betriebssystem.
Was ja ein Android Fork aber eigentlich ist, ne?
Ursprünglich. Genau, ja. Aber wo sie halt irgendwie ja doch mehr Einfluss drauf haben als sonst, wo sie nur irgendwie an der Oberfläche und noch ein paar Apps draufhauen. Und das wollen sie wohl jetzt auch auf die Fernseher ab dieses Jahr bringen, auf die Smart-TV-Fernseher.
Mhm. Was ich gerade nochmal hier sehe, weil ich nochmal gerade danach gesucht habe, dass wohl alle Samsung Smart-TVs die App PlayStation Now unterstützen. Das hieß natürlich,
dass... Alle alten auch?
Alle werden ab 2015 alle Samsung-TVs, weiß man nicht, ob es alle sind.
Also ich habe jetzt zum Beispiel hier eine Meldung von Tizen, wo es darum geht, auf allen sämtlichen Fernsehgeräten ab 2015 kommt das offene Betriebssystem Tizen zum Einsatz. Das ist
ja, aber heißt Reise. Das, hat jetzt nicht mit Sony zu tun, mit dem PlayStation-Thema?
Mit Sony? Ich denke, wir reden über Samsung-Fernseher.
Nee, wir reden über die PlayStation Now-App auf Fernsehern.
Von Samsung.
Ja.
Genau. Und meine Vermutung war einfach nur, dass Samsung das vielleicht mit ihrem neuen Betriebssystem dann auch das PlayStation Now bereitstellen. Das war jetzt nur so eine Vermutung.
Ja, aber es ist ja eigentlich unabhängig davon, oder? Also
unabhängig, ja. Dann, wir können ja mal zeitgleich gucken, ob mein älterer Samsung-Fernseher...
Noch gibt's die App ja nicht.
Okay, dann gibt's es da noch nicht. Tja, mal schauen.
Also hier steht, dass sämtliche Smart-TVs diese PlayStation Now-App unterstützen sollen. Aber eben, ob jetzt wirklich nur... Ja, du musst doch auch irgendwie den Controller dann koppeln können. Ich meine, der Controller ist per Bluetooth. Na, wahrscheinlich gibt es doch irgendwie nochmal eine.
Und ich kann mir vorstellen, wenn ich manchmal mal in meinem Fernseher so gucke, wie die Antwortzeiten da sind, dass vielleicht doch auch ein bisschen moderner dafür nötig sind.
Um da so eine halbwegs. Er muss doch eigentlich nur ein H264 Bild anzeigen, ruckelfrei, was er ja auch macht, wenn er Fernseher anzeigt.
Okay.
Also von dem her, glaube ich, müsste das schon funktionieren. Also weil wenn du einen DVB-C, DVB-S-Empfänger hast, dann hast du da ja auch mit HD-Funktion, dann hast du da ja im Prinzip schon, dass er sowas da dekodiert und so. Ne?
Wir werden es ja sehen. Da sind jetzt auch die Preise schon raus für PlayStation Now?
Genau, da ging es ja auch irgendwie hin und her, wie teuer wohl jetzt so ein Abo sein würde. Und da hat sich jetzt wohl in den USA der Preis von ab $15, mal je nachdem für wie viel, also ob man jetzt für ein ganzes Jahr oder nur für 30 Tage das Ganze irgendwie nimmt, da geht es dann wohl eben bei $15 pro Monat quasi los, wenn man ein komplettes Jahr bucht. Und ja, ist halt die Frage, ne? Ich meine, das sind dann zwei komplette Vollpreisspiele im Jahr im Prinzip, ne? Wenn du mal so rechnest. Ob man nicht besser bedient ist, wenn man sich einfach die Spiele kauft. Gerade eben dadurch, dass du ja per PlayStation Now jetzt auch tendenziell eher ältere Spiele spielen kannst, ne? Also von dem her ist dann die Frage, weil man spielt wahrscheinlich eh nur ein, zwei Spiele im Monat dann mal und die wird so wahrscheinlich dann auch auf eBay oder sonst wo gebraucht oder wahrscheinlich sogar auch neu, meistens schon für einen 10er oder einen 20er irgendwo bekommen. Also eben, solange es nur PlayStation 3 Spiele sind, ist es halt irgendwie nicht interessant.
Mhm.
Finde ich persönlich.
Ja, das stimmt.
Na, allein, oder was du ja auch mit, wenn du eine PlayStation hast, dann hast du noch dein PlayStation Plus Abo dabei. Und gerade bei den PlayStation 3 Spielen ist das ja durchaus krass, was die da mal immer raushauen.
Ja, richtige alte Vollpreisspiele gehen genau da raus, ne?
Und jetzt ja sogar auch zum ersten Mal im November, nee, im Dezember gab es ja Injustice auf der PlayStation 4. Und jetzt im Januar Infamous First Light. Dieses Standalone-Add-on zu dem aktuellen Infamous. Das heißt auch da, also im Endeffekt wäre es wahrscheinlich mit einer Konsole und ein paar Spielen kaufen oder eben das PlayStation Plus-Abo dabei noch haben, müsste wahrscheinlich fast günstiger wegkommen. Muss nur einmalig halt eine PlayStation kaufen. Aber eine PlayStation 2, naja.
PlayStation 3.
PlayStation 3, klar. Die 2 ist wahrscheinlich schon wieder teurer, weil du die nur irgendwo als Sammlerversion noch bekommst. Genau, das nur noch eben zu den PlayStation-Themen.
Ich habe ja heute zum ersten Mal diese Demo-Seite für die Apple Watch aufrufen können. Wir haben Entwickler von der Nachrichten-App haben so eine Demo-Seite, demoapplewatch.com generiert, wo man mal so ein bisschen mit der Maus quasi auf so einer Apple Watch herumklicken kann und so gucken kann, wie das reagiert. Und ich hatte das schon öfter versucht und irgendwie, weiß nicht, ob die Seite überlaufen war oder keine Ahnung, irgendwie klappte das nie und heute klappte das zum ersten Mal. Und ich fand es so ganz lustig, das mal auszuprobieren.
Ja, aber was kommt man denn da großartig probieren? Du konntest ein bisschen da hin und her.
Du konntest einmal ein bisschen hin und her, du konntest an dieser Krone halt drehen, ne?
Drücken, ja.
Und was ich jetzt zum Beispiel witzig fand, ich habe dann einmal auf dieses Clash of Clans Icon da geklickt und da war dann halt so ein Symbol, dass man halt das Elixier da einsammeln kann. Das fand ich irgendwie auch ganz witzig. Aber auch mal zukünftig noch nicht mal mehr dafür, das Handy aus der Tasche zu holen.
Da glaube ich eben nicht dran.
Ja, ich meine, das ist ja nur
ein
minimaler Bestandteil von dem Spiel, ist klar, aber.
In erster Linie sollst du ja online kommen und im Chat was schreiben und alle sollen sehen, dass du online kommst und du sollst ja immer dazu dienen, die anderen Suchtis bei Laune zu halten, genau wie bei World of Warcraft.
Meinst du?
Ja, leider ja.
Ja, aber da, das ist ja ein bisschen anders. Bei World of Warcraft, da sieht ja jeder immer, wenn du online kommst. Hier kannst du ja was machen, auch ohne, dass das irgendjemand sieht. Das ist ein Unterschied.
Mm, ja.
Es gibt ja keinen, also bei World of Warcraft fehlt noch so ein Stealth-Modus.
Nee, gibt's da auch.
Gibt's? Wo ich sagen kann, ich komme nicht online, also keiner sieht mich, wie geht das denn?
Du kannst dich einfach im Battle.net abmelden. Oder auf Do Not Disturb stellen oder sowas zumindest. Nee, kannst du auch auf Offline stellen, glaube ich. Mit Offline-Anzeigen gibt's da, glaube ich. Nur doof, wenn du dann plötzlich in Ockel mal an einem vorbeiläufst.
das.
Wobei jetzt spätestens mit der Garnison, wo du ja komplett deine eigene Instanz der Garnison immer hast, könntest dann wirklich heimlich online kommen wahrscheinlich.
Mhm.
Ich meine schon, dass es irgendwo, dass du dich da verstecken kannst, ja.
Keine Ahnung. Also auf jeden Fall, die Demo, wer wartet, wie ich, gespannt wartet, kann wenigstens mal einen Blick drauf werfen. Michael, hast du das schon mal ausprobiert?
Nee, aber man braucht ja gar nicht mehr auf die Apple Watch warten. Die konnte man ja jetzt auf der CES schon für $27 kaufen.
Ja, das war natürlich ein Schnäppchen, das stimmt.
Habt ihr das auch gesehen?
Ja.
Das war ja schon echt eine dreiste Fälschung. Also richtig dreist. Also rein äußerlich, wenn man sie nur gesehen hat auf einem Bild oder so, sieht sie halt schon aus wie eine Apple Watch. Aber ich habe ein Video gesehen, komme jetzt nicht mehr auf den Namen, der war früher bei Apfeltalk, ist jetzt irgendwie bei Computerbild und der hatte die wohl sich da auch gekauft, irgendwie für $40 oder so. Und der
warum hat
er
denn
halt
40
so,
bezahlt, wenn sie für 27
waren? Ja, weiß ich auch nicht. Jemand anderer, also die wollten wohl die Preise, haben die Preise wohl irgendwie so ein bisschen erhöht, weil sie gemerkt haben, so der ein oder andere wollte die wohl doch kaufen, warum auch immer.
Ja, alles nur Journalisten, um ihn durch den Dreck zu ziehen.
Ja, also das Plastik, also es wirklich billiges Plastikarmband irgendwie und
das wird ja geben in
alles nur Attrappe, also die Krone war gar nicht drehbar, das war einfach nur ein Druckknopf und das Display war monochrom, kein Touchscreen etc. Okay. Also das war, man konnte es zwar mit dem iPhone verbinden und sich das ein oder andere da auch mal anzeigen lassen und die Uhr hatte wohl auch irgendwie einen Lautsprecher, die man dann als Bluetooth-Lautsprecher verwenden konnte, aber so insgesamt war es halt schon eine ziemlich dreiste Fälschung. Also, ja, war ganz witzig zu sehen, aber ich glaube, das möchte sich niemand wirklich ums Handgelenk packen, der ernsthaft an so einer Smartwatch interessiert ist.
Was ist denn da für ein Krach bei dir, Michael?
Ja, ich bin nicht alleine.
Menschen.
Ich hoffe, dass man das nicht zu sehr aus dem Hintergrund her hört.
Nee, es hält sich in Grenzen. Bisher haben wir es, glaube ich, zweimal gehört.
Auf Honig wird es dann wieder richten, denke ich.
Nee, gerade was war ja komplett drüber gesprochen bei dir. Das heißt,
okay.
Da können wir es nur fixen, indem wir dich rausschneiden an der Stelle.
Nee, hier wird nicht geschnitten.
Ja. Ich habe gerade meine Tissot-Uhr zum Juwelier gebracht, um da den Verschluss mal dran reparieren zu lassen.
Hast du es jetzt doch gemacht?
Ich habe es jetzt doch gemacht, ja.
So eine endlose Story.
Ich habe doch noch so einen anderen Uhrenhersteller, so einen bekannten, auch für so Edeluhren, der sich hinten am Armband irgendwie sowas quasi so ein
Zusatz. Das war aber eine richtige Edeluhr, eine Tissot ist jetzt ja, also.
Weiß ich nicht. Ja. Also das war jetzt.
War aber nochmal. War das, weiß ich nicht mehr, ja, aber hatte ich auch quasi, damit du nicht so eine schäbige Smartwatch tragen musst und trotzdem
kannst du so ein paar Funktionalitäten
nutzen kannst, ja. Mhm. Wo quasi du hast oben weiterhin dein normales, deine normale Uhr und es war dann komplett auf der Gegenseite so, ne? Als Breitling?
Nee, irgendwas. Ich würde sagen Mont Blanc, aber das sind ja Kugelschreiberhersteller, aber sowas in der Richtung. Gibt's da was? Weiß ich nicht mehr, egal.
Aber der Ansatz wäre natürlich auch nicht schlecht.
Für dich
jetzt. Wir sind mal gespannt, wie die Apple-Uhr dann wirklich aussieht, wenn man sie trägt, ne? Wir müssen sie natürlich rein aus investigativen Gesichtspunkten müssen wir sie natürlich
nur deswegen
kaufen und tragen.
So wie der Computerbildredakteur 40 Euro ausgibt, so müssen wir halt die Uhr dann entsprechend kaufen.
$5,000 für die goldene.
Ja, es gibt ja zum Glück nur Gold, also Gelbgold oder Roségold und kein Weißgold oder sowas. Und von dem her wird sowieso keinen Sinn machen, sich die in. Oder ja, Titan oder ja, was es geben würde.
Könntest du ja deiner Freundin schenken.
Ja, ich hatte ihr ja schon mal gezeigt, was es für Modelle gibt und sie fand keinen so schön. Da habe ich gesagt, da gibt es natürlich noch hier die Edition. Oh ja, die in Roségold ist ja ganz schick. Ja, aber die wird es wahrscheinlich nicht für dich geben.
Ja, Thorsten, musst du nochmal in die Tasche greifen. Ja, ne?
Verdammt. Müssen wir die Podcast-Abgabe erhöhen hier.
Ja.
Ich habe ja gehört, letzten Monat ordentlich Flatter-Einnahmen gehabt, da kann er ja mal was abdrücken.
Ja, du hast mehr gehabt als ich.
So gehört sich das auch.
Das ist
das geht auch bei mir
oder sechsfach.
1:1 wird das in Auphonic investiert.
Ja, ist auch sinnvoll.
Wurde das in Auphonic investiert, so rum ausgedrückt. Eine große Vorleistung. Aber wir müssen auch mal, das hat
ja. Ja, aber ich meine, du hast ja auch hier ja,
der ganz bei Trost
1000 Euro den Kram hier gekauft, ne?
Ja. Ganz bei Trost hat das ganz nett gemacht. Der hat eine Aufstellung auf seiner Seite mit allem Equipment, was die so hier bei Channelcast, was die so für Equipment verwenden. Und da steht auch mal ein Preistag daneben. Und dann auch unten. Und dann siehst du nämlich auch mal, was man da so investiert.
Mhm.
Was mir gerade so eingefallen ist, was ja vielleicht mal ganz cool wäre, dass man so eine Statusbar macht, irgendwie so und so viel Prozent davon wurde aus euren Flatter-Spenden bezahlt.
Musst du aber Promille-Angaben auch machen irgendwie, das ist ja
doof. Ja, das ist ja vielleicht dann auch ein Ansporn. Nein, wir wollen ja nicht betteln. Also die Dinger sind ja eh alle bezahlt und wir freuen uns natürlich über jeden Cent, aber das ist ja nicht der Sinn, warum wir das
hier machen. Fangen wir schon an, Flatter zu erwähnen.
Ja.
Wie tief sind wir gesunken, Michael?
Ehrlich, vorhin waren wir schon tief und jetzt geht's noch ganz
über
weit
über Pornos
runter.
Wird gesprochen und Flatter gebettelt und weiß ich
nicht
was.
PowerPoint hatten wir dabei.
Ach nee,
wie auf der Straße. Ich will
erstmal ganz lange duschen nach dieser Sendung.
Ja, den direkt wieder abzukriegen, ja. Ne?
Ja. Tue Gutes und rede darüber, oder wie war das?
Ja, aber wir tun ja nichts Gutes. Was wir haben ja hier, ich habe ja extra noch meine schöne kleine Box mitgebracht. Müssen wir auf jeden Fall im Anschluss nochmal probieren, ne? Dass wir vielleicht es ja wirklich schaffen, zur nächsten Sendung auch mal mit dem schönen Studio-Link online zu sein, um da wenigstens ein bisschen Feedback in das Projekt zurückgeben zu können, wie es denn funktioniert hat und ob es denn funktioniert hat und so, ne?
Immerhin konnte ich dich schon anrufen über die Zip-Gate-Nummer vom Festnetz.
Ja, das habe ich mir.
Habe ich ja jetzt schon mal die technischen Voraussetzungen bei mir auch geschaffen. Mir fehlte ja noch so ein powered USB-Hub, damit auch mein Audio-Interface genug Strom bekommt. Und dann können wir das jetzt mal im Nachgang vielleicht nochmal alles anschließen und gucken, ob wir dann darüber kommunizieren können.
Ich meine, das war lustig, Mario meinte nur so, ja, also hat das mal hinterfragt, warum wir das eigentlich machen, weil es ja nicht, es wird ja nichts besser dadurch. Also es war halt nur so, ja, es, also was jetzt besser ist als Mumble oder irgendwie so, weil eigentlich wird es ja nicht unbedingt besser oder so, ne?
Na, von der Qualität her wahrscheinlich nicht, aber von der Einfachheit her, also ich kann mir dann ja zum Beispiel eigentlich meinen Rechner sparen und steck mein Audio-Interface einfach an das kleine Gerät und kann mich dann auch vielleicht einfach mal ganz woanders hinsetzen, als jetzt hier am Schreibtisch zu sitzen. Von daher.
Und wenn ich mal unterwegs bin, rufe ich einfach an auf der Zipgate-Nummer.
Ja.
Und dann
super.
Qualität ist zwar vielleicht ein bisschen schlechter, aber es ist auch total schlechter. Praktisch. Ja, aber ich meine, man kann man ja einfach, sagen wir mal, hat eine zusätzliche Quelle, wie die Tondateien eben da reinkommen.
Ja, wenn wir dich jetzt mal live irgendwo zuschalten müssen, wenn du gerade im Krisengebiet gerade unterwegs bist und möchtest da mal erzählen, wie dir morgens die Raketen weil so hört es sich so ein bisschen an, wenn man so schon mal hier irgendwie auf RTL, dann siehst du so ein,
dann
so ein
halt Bild ich mir eingeblendet. Dann so das eine Ohr zu und genau. Erzähl dann was.
Ja, so, ne? Hört es sich an.
Mhm. Ja gut, über 8 Kilohertz kommt halt nicht so viel rüber wie über, was weiß ich,
Na, wie viel Kilohertz macht denn sonst? Hm?
44, 48, ich weiß es nicht.
Opus standardmäßig, ja. Oder meistens irgendwie. Ich glaube, Opus kann sogar nur 48.
Wir werden das testen und es gibt ja jetzt auch noch andere Beta-Tester für Studio Link, also es geht immer wieder ein Stück voran und wir bleiben da dran und unterstützen das auf jeden Fall auch.
Genau, da sind wir quasi schon in die Gadget-Rubrik geschlittert, gerutscht, wie auch immer. Nämlich Studio Link, natürlich das Gadget schlechthin, hoffentlich bald irgendwann. Und das basiert ja auf dem BeagleBone Black, den man ja vielleicht kennt, was man aber auch auf jeden Fall kennt aus dieser Mini-Einplatinen-Computer-Geschichte, ist ja der Raspberry Pi, von dem es jetzt ja das Modell B gibt, B Plus. Also erst gab es ja das Modell A Plus. Und jetzt auch das Modell B Plus. Und ich habe mir gedacht, ja, es ist halt doof, dass wir das noch nicht kennen, dass wir da noch nie
also
das mal angeschaut haben.
Also B gibt es gar nicht, ne?
Doch, B gab es vorher auch. Es gab vorher A und B.
Ich freue mich schon
B
auf
ist
das
jetzt
Modell
schon der
E Plus.
Nein, es gab A und B. A hatte keinen Netzwerkanschluss. Und es gab B. B hatte einen Netzwerkanschluss. Und dann, da die haben sich hauptsächlich preislich unterschieden. Und dann gab es das Modell A Plus, was dann eben der kleinere war. Und jetzt gibt es das Modell B+, was auch ein bisschen kleiner ist als das Modell B. Hm. Und das habe ich mir mal geklickt. Hauptänderung im Vergleich zu vorher. Also zum einen, es ist minimal kleiner geworden. Siehst du es, Michael?
Ja.
Also das ist der alte, das ist der neue.
Paar Millimeter, ne?
Ist aber wirklich minimal.
Paar Millimeter kleiner geworden, ja. Wobei, das ist auch nicht der Haupt, die Hauptänderung, sondern wir haben jetzt zusätzlich zu dem, also wir haben weiterhin unseren RJ45-Anschluss und vorher hatten wir da eben nur 2 USB-Ausgänge und jetzt mittlerweile sind es eben 4. Mhm. Das heißt, man braucht wahrscheinlich keinen USB-Hub mehr, solange man nur Tastatur und Maus und vielleicht einen Bluetooth- oder WLAN-Dongle betreiben möchte. Diverse Geräte, die halt einfach sehr viel Strom brauchen, werden auch weiterhin einen Powered USB-Hub irgendwo benötigen. Das heißt, wir haben USB-Hubs, dazu, also USB-Anschlüsse dazu bekommen. Weggefallen sind dafür die analogen Ausgänge, beziehungsweise ein analoger Ausgang ist ganz weggefallen, nämlich der Composite-Video-Ausgang, den man heutzutage natürlich eh nicht mehr wirklich braucht, weil wann hat man schon mal einen Röhrenfernseher noch, wo man Raspberry Pi dran anschließen möchte. Den normalen Kopfhörerausgang haben wir weiterhin. Und was wir weiterhin haben, ist der HDMI-Ausgang. Den haben wir auch weiterhin. Und Stromversorgung weiterhin über ein Micro-USB-Kabel, was man ja auch irgendwie von einem Handy-Ladegerät meistens einfach irgendwie rumfliegen hat und dann darüber verwenden kann. Und dann eine Änderung, die ich einerseits sehr schön finde, andererseits war es schon noch so beim Raspberry Pi auch nicht schlecht, dass der es hatte. Der alte hat halt noch einen SD-Karten-Slot. Allerdings steht die SD-Karte immer sehr weit aus jedem Gehäuse irgendwie heraus. Und das ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen blöd gewesen manchmal, weil irgendwo passt es dann doch nicht so irgendwo hin, weil die Karte so ein, ja, fast ein, weiß nicht, über einen halben Zentimeter auf jeden Fall raussteht.
Ja, über einen Zentimeter.
Oder über einen Zentimeter sogar, ja. Und jetzt das neue Modell hat halt eben auch jetzt ein Micro-SD-Slot, wo dann eben die Karte, also zum einen eben eine Micro-SD und die wird dann halt auch wirklich komplett in dem Board versenkt.
Ja, so wie es auch beim BeagleBone ist, ne?
Genau, der BeagleBone hat ja noch zusätzlich also hat auch Onboard fest verlöteten Speicher. Den hat der Raspberry auch in der neuen Version nicht. Das heißt, das Betriebssystem und alles läuft wirklich über diese SD-Karte, ist damit halt eben nur ein bisschen langsamer. Während eben der BeagleBone hat irgendwo so einen kleinen Chip mit 8 GB, glaube ich, sind es, ne?
Ja, 4 oder 8.
4 oder 8 GB drauf und da kann ECCM irgendwie so.
Möglich.
Also ich finde bei dem Pi gerade das so schön, dass ich einfach die Karte rausstecke, eine andere rein tue und habe irgendwie was ganz anderes da drauf laufen.
Ja, das kannst du beim BeagleBone auch haben, weil du kannst ja trotzdem eine SD-Karte reinstecken. Aber eben für ernsthafte Anwendungen, in Anführungszeichen, ist es eben manchmal blöd, dass das Ding so langsam ist. Mhm. Und das Gehäuse, was ich mir dazu geklickt habe, das finde ich halt eben auch sehr cool. Natürlich weiterhin durchsichtig, weil das sieht einfach schick aus. Und hier ist nämlich ein Gehäuse, was man quasi, wo man den Deckel abnehmen kann und trotzdem ist das Gehäuse noch so halb zu. Und du hast dann aber eben freien Zugriff auf die, den Kamerakonnektor, den Display-Konnektor und die GPIO-Ports. Wobei sich auch hier bei den GPIO-Ports etwas geändert hat, nämlich dass du jetzt mehr als vorher hast. Viel mehr.
Und was ist jetzt hier oben?
Und hier habe ich meine kleine Kamera dran angeschlossen. Das ist eine Full HD Raspberry Pi Kamera.
Ich werde überwacht.
Genau. Und das ist nämlich dann auch schon, was man mit sowas natürlich daneben bauen kann. Also das ist jetzt ja das durchsichtige Gehäuse. Und in dem durchsichtigen Gehäuse sieht man natürlich jetzt, dass da oben eine Kamera drin ist.
Ja, wobei ich hätte das jetzt niemals als Kamera irgendwie
erkannt. Wenn du jetzt aber das schwarze Gehäuse hast, dann erkennst du noch weniger, dass dich daraus eine kleine Kamera irgendwie rausfilmt. Ne? Hier geht noch eine fette rote Status-LED an, wo allerdings in der Boot-Config einfach eingegeben werden kann, dass die Lampe aus sein soll. Die blendet nämlich, also die reflektiert manchmal so ein bisschen störend.
Ja, ja, ist klar. Kann
man die ausmachen.
Dann will man die ja nicht haben.
Nur darum. Ich meine, ansonsten hast du natürlich mit dem Ding WLAN-Dongle dran. Hier so ein kleiner Akku-Pack. Ne? Für USB-Akku-Pack, zack. Da hast du auch Strom. Da hast du natürlich hier alles drin, was du brauchst, um ein Videosignal auch live ins Internet irgendwie zu streamen oder so. Das sind schon ganz cool. Ganz cool, ne?
Das heißt, man kann uns bald auch sehen.
Weil das ist nämlich genau auch der Anwendungsfall dafür, dass wir vielleicht irgendwann nicht mehr hier mit einem iPad, was dann auf dem nochmal aufs MacBook gemirrored ist und hin und her, sondern vielleicht kann man auch einfach mal so cool mit so einem Raspberry Pi das alles lösen. Wir arbeiten dran.
Und wie sieht das preislich aus im Vergleich zu dem älteren Modell oder zu dem größeren Modell?
Ich glaube, es hat sich nicht geändert oder generell ist der Pi im Moment wieder günstiger geworden, weil sie gerade Lieferschwierigkeiten und sowas vom Anfang her nicht mehr haben.
Das heißt, wenn man jetzt einen neuen kauft, dann wäre es wahrscheinlich empfehlenswert, dann direkt den zu kaufen.
Es wäre dann empfehlenswert, den zu kaufen, weil die Hauptänderung auch die...
Der heißt jetzt B+.
B+ heißt er jetzt, genau. Mhm. Und eben um das zu schaffen mit diesem, dass du jetzt 4 USB-Ports hast, haben sie hauptsächlich an dem Power Supply gearbeitet, also an der Stromversorgung hier gearbeitet, in der Form, dass die effektiver geworden ist. Das heißt, er nimmt etwas weniger Strom auf, beziehungsweise hat einfach den Strom, den er zur Verfügung hat, kann er effektiver nutzen und damit dann eben auch sogar mehr Geräte am Ende per USB ansprechen.
Also man spart sogar Strom, wenn man ihn kauft, bei gleichem Anschluss.
Man spart sogar Strom oder man wird halt zumindest ein stabileres Gerät nachher haben, wenn man mal doch irgendwie mehr Strom über USB rausziehen möchte, als man jetzt eben bei dem alten noch kann. Weil das hatte ich bei mir zum Beispiel auch. Je nachdem, was ich angeschlossen habe, stürzt er einfach ab, weil er nicht mehr genug Strom hat. Also bei einigen, wenn ich eine USB-Festplatte drin angeschlossen habe oder sowas, dann hat er schon mal seinen Geist aufgegeben. Ja, das ist eben der Raspberry Pi B+. Ein kleiner Erfahrungsbericht. Ich habe halt hier auch jetzt das Raspbian drauf. Und eben auch die Kamera schon mal ein bisschen getestet. Schon ganz neckisch. Mal sehen, was ich da, was wir da Schönes basteln können. Aber vielleicht einfach so wirklich einen Live-Video-Stream einfach demnächst dann für Michael zur Verfügung stellen und den dann auch, wo sich die Hörer dann auch einfach reinklicken können und dann auch mal, oder einfach vielleicht mal YouTube-Videos rausmachen oder so.
Nee, lieber. Pfui.
Da muss ich Junge, mir auch schon wieder Vimeo, so ein Gerät kaufen.
Vimeo-Dinger irgendwie.
Wenn ihr mich dann auch sehen wollt, dann brauche ich ja auch schon wieder so ein Gerät. Oder wie machen wir das dann?
Sicher.
Naja.
Man kann nie genug.
Du machst mich arm.
Mittlerweile,
du machst mich arm.
Junge, das sind 35 Euro gewesen. Plus ja. Gehäuse, plus irgendwas. Ich habe ja mittlerweile 5 Raspberry Pis zu Hause rumfliegen, musste ich ja erschreckend feststellen. Ich werde jetzt auch mal einen.
Kannst du mir einen geben?
Ja, das bringt dir ja nichts. Ja doch, du brauchst nur so ein Kamerading. Ja, könnten wir uns mal über den Preis unterhalten. Nee, ich habe aber auch alle mit anderen aufgebaut. Könnt ihr
mit dem einen Cent überwiesen?
Was? Nicht. Das ist eine gute Empfehlung.
Ja? Mhm. Hast du denn getauscht? Nee.
Doch.
Ach so.
Der Tauschprozess ist immer noch ongoing.
Okay.
aber ihr seid ja bald hier.
Ja.
Ja, genau, da müssen wir auch nochmal drüber sprechen. Unbedingt.
Aber ich wollte jetzt nämlich einen von den, also erstmal meine Pis, die sind aber alle anders verbaut, weil dann im einen hatte ich die Kamera dran, die habe ich jetzt hier abgemacht und jetzt hier dran, deswegen habe ich den Kamerapi jetzt wirklich frei. Dann habe ich ja einen, der ist eben fest am Fernseher verbaut, da ist irgendwie ein XBMC drauf. Dann habe ich einen, da ist es gibt so Soundkarten für den Raspberry Pi. Wolfen heißen die nicht. Aber irgendwas mit W. Wolfsen? Die sind auf jeden Fall bekannt, dass sie ziemlich gute Soundkarten oder so DSPs irgendwo machen. Ich glaube Wolfsen. Die hatten wir auch mal einmal sogar schon für den Stream verwendet gehabt, ganz am Anfang.
Okay.
Da war das, das war beim Bastian gewesen. Und da hatten wir den, weil wir dann noch nicht mit Jack und Bud und hast du nicht gesehen, rumhantiert haben. Da haben wir nämlich dann diesen Raspberry Pi per Kabel an dem ganz normalen Audio-Interface angeschlossen. Und dann ging halt eben das Mix-Signal einfach auch da auf dieses
Wolfson?
Wolfson, genau. Ja. Ja, aber die sind halt alle verbaut.
Auch noch.
Ja, also da haben wir,
ich glaube, da war ich auch das erste Mal dabei, ne? Also live. Vor Ort.
Vor Ort, das kann sein, ja, genau. Auf jeden Fall, da hätten wir es eben mit, weil wir noch kein reines Software-Audio-Routing irgendwo hatten. Deswegen mussten wir das noch so machen. Und dann, wenn wir gerade schon beim,
diese ganzen Gadgets zu verschenken, die keiner haben wollte.
Ja, genau, ja. Schnief. Obwohl, nee, das kann ja eigentlich nicht sein, weil da war ja dann der, ach nee, die hatte der Sebastian dagelassen, die haben wir erst beim nächsten Mal versucht, unter die Leute zu bringen. Ja, dann kann's, irgendwie sowas.
Das original verpackte Puzzle habe ich jetzt nochmal weitergegeben.
Nein.
Was wir damals gekriegt haben.
An wen hast du das denn weitergegeben?
Lange Geschichte. An bedürftigen gefunden. Menschen.
Aber ist ja schön, der sich da auch drüber freuen konnte.
Das weiß ich noch nicht. Es geht noch über einen anderen Menschen.
Okay.
Einen Bedürftigen. Kann ich vielleicht nächstes Mal erzählen.
Okay. Das ist ja immer schön, wenn man Sachen dann auch in gute Hände irgendwie abgibt.
Mhm.
Hatte ich auch neulich. Achso, nee, das war was anderes. Wer generell noch überlegt, wenn ich so ein Raspberry Pi hätte, was kann ich denn da noch Sinnvolles mal mitmachen? Weil Spielerei ist ja immer gut und schön, aber noch schöner ist ja, wenn man auch mal einen wirklichen Nutzen dann auch aus so einem Gerät zieht. Und da habe ich nämlich bei mir jetzt noch, was auf einem Pi auch funktionieren würde, ich habe es aber auf dem Odroid installiert. Ich habe einen alten Drucker, so einen Canon MP600R. Der druckt leider auch immer noch und wird auch immer noch irgendwie von OS X unterstützt, weswegen ich ihn nicht wegschmeißen kann. Irgendwie funktioniert er. Und man kauft ja keinen neuen Drucker, wenn der alte Drucker irgendwie noch tut. Und was der natürlich nicht konnte, war AirPrint. Und dann hat irgendwann meine Freundin neulich mal zu mir gesagt, Mensch, das wäre ja cool, wenn man auch vom iPad aus was ausdrucken könnte. Da habe ich gesagt, ja, es geht ja mit AirPrint. Müssen wir einen neuen Drucker kaufen. Und dann habe ich schon gedacht, jetzt kann ich einen neuen Drucker kaufen. Und Mario hat Juhu gesagt, aber er ist gemutet. Aber dann habe ich dann doch nochmal geguckt, vielleicht kann ich das ja auch irgendwie frickeln und vielleicht gibt es da ja irgendwas. Und dann habe ich wahrhaftig eine kleine Anleitung im Internet gefunden, wie man sich einfach in Software basierend auf dem ganz normalen Cups-Printer-Daemon, den man ja eh braucht, wenn man unter Linux drucken möchte. Und einem, ach, wie hieß das denn nochmal? Ich habe mir das auch hier aufgeschrieben gehabt. Irgendeiner hat das aber rausgelöscht, glaube ich. Kann das sein, dass mir einer diesen Kapitelmarke da mal rausgelöscht hatte?
Nee, das kann
ich
nicht.
Also ich weiß nicht. Aber das interessiert mich auch, weil ich hatte meinen Drucker sonst immer an dem QNAP dran und seit Mavericks konnte ich darüber nicht mehr drucken. Da kamen immer nur noch Hieroglyphen raus, warum auch immer. Vorher hat das immer wunderbar funktioniert über Netzwerk und diesem Print-Server auf dem QNAP. Und das wäre ja vielleicht eine Möglichkeit für mich, dass ich den... Ich habe hier so einen alten Brother-Laserdrucker, bestimmt auch schon 10, 15 Jahre alt. Der tut aber halt auch immer noch.
Aber was hat der für einen Anschluss?
USB? USB.
Okay.
USB,
ja gut, dann könntest du wirklich so einen Raspberry Pi nehmen. Schließt da per USB den Drucker an und richtest ihn ganz normal mit CUPS erstmal ein. Und bei CUPS ist jetzt schon das Coole, OS X verwendet halt auch CUPS als Printing Engine. Das heißt, in dem Moment, wo du dann in der CUPS-Administration sagst, gib den Drucker auch mal frei, in dem Moment könntest du schon von OS X drauf drucken.
Das ist ja einfach.
Marius MacBook sagt gerade, dass die Batterie fast leer sei. Ich nehme mal den.
Danke.
Lustig. Seit wann kann das sprechen?
Das kann man einstellen.
Ja, das spricht bei mir öfter.
Dass es Fehlermeldungen sprechen soll.
Okay. Und das hilft ja jetzt auch.
Jedenfalls, so wie du halt eben per CUPS von deinem Linux ausdrucken kannst, kannst du auch von OS X auf das CUPS drucken, ohne dass du auf OS X einen Treiber brauchst. Das ist nämlich nochmal das Coole daran. Das heißt, das wird sowieso schon funktionieren. Und gerade bei älteren Druckern ist der Support via CUPS eigentlich ziemlich gut. Das nächste, was du dann machen kannst, wenn du eben auch AirPrint haben möchtest, dann installierst du dir einfach nur noch so eine, wie hieß denn die Software nochmal? Installierst dir halt einfach nur noch ein weiteres Softwarepaket und dann kannst du einfach ein Skript, was jemand geschrieben hat, mal einmal drüber laufen lassen und er erstellt dir dann quasi die Services, um dann halt alles per AirPrint auch ansprechen zu können. Ist eine Sache von, weiß nicht, einer Viertelstunde gewesen bei mir. Ich hatte noch so ein paar Probleme, dass der CUPS-Treiber nicht so ganz passte. Dass dann zum Beispiel anstelle von schwarz wurde halt immer quasi aus allen Farben das Schwarz gemischt, anstatt einfach direkt die Schwarz-Patrone dazu nehmen. Aber an sich hat das halt alles im Großen und Ganzen ganz gut funktioniert. Und ja, kostet halt nichts und ist natürlich auch mal einfach ganz, ganz spaßig, das mal zu machen.
Naja, es kostet ja schon was.
Es kostet einen Raspberry Pi, ja, aber im Vergleich zu, ich muss mir einen neuen Drucker kaufen, ist das natürlich doch um einiges günstiger. Und gerade dann, wenn du jetzt so einen alten Laserdrucker da hast, mein neuer Laserdrucker dürfte deutlich mehr als ein paar 30 Euro kosten.
Ja, ein 100er muss man da schon hinlegen.
Also, weil das ja auch eigentlich wirklich günstig ist, ne? Also auch da wird dann wahrscheinlich auch wieder so quersubventioniert sein, alles über die, oder querfinanziert sein über die schönen Patronen nachher, ne?
Ja, beziehungsweise bei Laserdruckern ist es ja ein Toner.
Ja.
Weil Tintenstrahler kommt mir nicht mehr ins Haus, der trocknet nur immer aus, weil ich so wenig drucke.
Okay, ja, das Problem ist bei mir nicht, aber da ist eher das Problem, da wird so viel gedruckt, da wird sich auch eher wahrscheinlich mal ein Laserdrucker, ein Farblaser lohnen. Ja. Also wäre auch das nächste gewesen, dann, wenn ich jetzt nochmal was Neues gekauft hätte, dann direkt Farblaser. Aber so tut's ja erstmal wieder alles und von dem her, mein Odroid ist eh immer an. Und jetzt habe ich wenigstens noch einen Anwendungsfall dafür. Den Link, wie ich das Ganze installiert habe, den packe ich in die entsprechenden Shownotes auf jeden Fall rein. Ich verwende ja Arch Linux oder wie auch immer, also den schönen Pfeil als Linux-Distribution bei mir auf dem Gerät. Und die Anleitung ist auch für Arch Linux geschrieben, funktioniert aber grundsätzlich auch mit einem Raspbian oder mit einem, was weiß ich, einem Fedora oder was auch immer man auf seinem Mini-Computerchen da liegen hat. Genau, jetzt habe ich auch hier noch eben kurz die Anleitung gefunden und kann auch einmal kurz sagen, wie denn die Software heißt, die man noch zusätzlich installiert. Und zwar ist das nämlich, also zum einen natürlich CUPS und dann noch der sogenannte Avahi-Daemon. Und dann gibt es halt ein Skript, was jemand geschrieben hat. Und die Skript lässt man einfach laufen. Und das macht dann quasi aus allen Kups-Druckern, die es findet, ein Airplay-Printer eben, der dann per Avahi-Daemon freigegeben wird. Genau, wie gesagt, Link packe ich rein und funktioniert. Und jetzt kann ich halt von meinem OS X auch, weil ich hatte nämlich einen Clean-Install von meinem iMac gemacht und konnte dann den Drucker nicht mehr einrichten, weil ich irgendwie keinen Druckertreiber mehr dafür gefunden habe. Und dann habe ich nämlich gedacht, ich müsste sowas machen, um überhaupt auch unter OS X drucken zu können. Du schnaufst sehr laut, Mario. Du bist ganz außer Atem, was immer du getan hast. Und dann dachte ich halt, ich könnte eh nur so irgendwie nachher wieder auch unter OS X drucken. Musste dann aber nachher feststellen, ich muss einfach irgendeinen uralten Treiber einmal installieren. Vielleicht hat da auch einer einen Hinweis, wie das besser funktioniert. Dann gerne her damit. Und zwar hat OS X ja viele Druckertreiber an Bord und installiert dir dann auch ein Update für diesen Druckertreiber, wenn du einen alten installierst einfach. Aber es kann ja nicht sein, dass man erstmal so einen uralten Druckertreiber installiert, damit dann der neue Treiber irgendwie installiert wird nachher. Ob es da irgendwie...
Klingt schon ein bisschen merkwürdig.
Ne, wie man halt einen Drucker manuell hinzufügen kann, wenn er den Treiber da irgendwie nicht hat. Das war irgendwie merkwürdig gewesen bei mir. Ja, und dann ist bei mir halt auch ein Netzwerkdrucker und das ist dann auch natürlich so ein bisschen bescheuert irgendwie, weil ich druck dann auf den Print-Server und der Print-Server druckt dann wieder über Netzwerk auf den Drucker. Aber es funktioniert von dem her. Und hat sogar den Vorteil, dass wenn der Drucker aus ist, kann ich zumindest schon mal irgendwo hin drucken und es landet dann halt eben in der Print-Queue. Und wenn der Drucker dann an ist, dann druckt er dann eben aus. Ist ja sonst auch schon mal immer so ein bisschen blöd. Das Problem hat ja der Mario immer hier, dass sein Drucker immer aus ist, ne?
Weil wir so selten drucken, dass wir den eigentlich meistens aus haben. Aber da kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, wenn man sich hier mal so ein, also ich habe mir halt von Canon so unter 100 Euro so einen AirPrint-Drucker gekauft, weil ich dachte, wir drucken ja nicht so viel, ist ja egal, dass da nur eine Kartusche für alle Farben drin ist und schwarz. Aber, also das ist voll nach hinten losgegangen. Auf einmal gibt es dann doch irgendwelche Menschen, die, ich weiß nicht, wie viele Seiten drucken müssen und dann kaufst du dann Farbe ohne Ende. Also das sollte man nie machen.
Ich finde auch, also Einzelfarben sollten es schon sein und eben auch eine dedizierte Schwarzkartusche.
Ja, das ist schon, das ist schon echt ätzend. Ja. Auch wenn man meint, ja gut, brauchst du ja nicht so gut wie nie, aber man braucht es dann doch öfter, als man
denkt. Also ich bin ja bei mir umgestiegen auf die, also ich habe einen Canon-Drucker und kaufe jetzt von GH die Patronen, die halt auch wirklich deutlich, deutlich günstiger sind und auch eigentlich gut funktioniert haben. Jetzt neulich hatte ich halt auch mal, dass eine Zeit lang nicht gedruckt wurde und dann war irgendwie was eingetrocknet. Und dann habe ich aber diesen Intensivdüsenreinigungsblader einmal durchlaufen lassen. Und dann druckte er zumindest schon mal immer. Es war halt nichts mehr verstopft. Und irgendwo sah das Druckbild aber immer noch blöd aus. Und dann habe ich noch einmal irgendwie Autokalibrierung gesagt. Dann hat er da nochmal ein bisschen Tinte verschwendet und ein bisschen ausgedruckt. Und seitdem ist das Ding wieder wirklich super. Also cool. Auch kaum, oder zumindest jetzt nicht, dass ich sehen würde, dass ich jetzt irgendwie schlechter aussehe als vorher oder so. Mhm. Und preisig ist halt wirklich irgendwie 20 Euro zu 60 Euro oder sowas. Also wirklich ein deutlicher Unterschied. Wahnsinn. Was ich jetzt nicht machen würde, selber Patronen irgendwie nachfüllen oder in so einem dubiosen Shop mir da irgendwie so Dinger kaufen oder sowas. Ne? Also entweder wirklich die Originalen oder zumindest von einer Marke, wo du dann auch glaubst, dass das was Gescheites ist. Und da ist natürlich im Pelikan und GH, das sind ja die klassischen Tintenhersteller eigentlich. Ne?
Stimmt, da haben wir schon früher in der Grundschule mitgeschrieben.
Genau.
Pelikan.
Also ich habe immer mit Lamy geschrieben.
Ja, du bist halt noch jünger. War wieder jünger. Klar,
dass du hier so mit so einem weißen, weißt du, damals schon. Hat er
rot.
Rot. Roter Lamy, okay.
Ich kenne für Linkshänder extra.
Ah, okay.
Das war Linkshänder nämlich auch gar nicht auch so einfach.
Ja. Und dann wird man abgestempelt mit dem roten. Das kennzeichnet dann den Linkshänder.
Ja, ist so als Warnung für alle.
Achtung, okay.
Linkshänder. Nee, aber das war damals echt schwierig, da wirklich auch einen Füller zu finden. Der auch für Linkshänder geeignet ist. Da ist ja eh schon schwierig, weil du immer dazu neigst, dann über die Tinte rüber zu wischen. Ja, wenn du mit der linken Hand schreibst, schreibst du ja von links nach rechts. Falls sich das noch einer vorstellen kann. Also heute schreibt man ja.
Da wischst du ja normalerweise, schmierst du ja selber auch immer da drüber, ne?
Ja, genau. Das war halt auch damals immer so ein Problem, wo ich dann aufpassen musste. Aber zumindest wenn man Rechtshänderfüller benutzt hat, dann hat man immer so schön richtig übers Papier gekratzt und die Linkshänderfüller, die hatten halt irgendwie eine etwas andere Feder und dann war zumindest dieses Kratzen nicht mehr vorhanden. Also
auch so war das damals. Verdammt es dir, ne?
Ja.
Ich habe ja so eine ganz komische Stifthaltung, also ich beherrsche diesen Dreipunktgriff nicht. Haben sich bei mir auch die Lehrer immer Zähne ausgebissen, mir das irgendwie abzugewöhnen, dass ich so, deswegen krickle ich auch ein bisschen. Weil ich halte den Stift irgendwie so. Und da war das dann mit Füllern in der Tat auch immer problematisch bei mir. Und ich habe halt auch, wenn ich dann irgendwie Aufsätze schreiben musste, so in der Klassenarbeit oder so, weil ich schon so sehr verkrampft dann irgendwie die Hand hatte, das hat dann schon richtig wehgetan nachher. Also ich hätte wahrscheinlich auch mal einfach diesen Dreipunktgriff mal einfach machen sollen. Aber irgendwie spätestens dann, wenn ich da jetzt so mit, genauso wie wenn du die Maus versuchst mit links zu bedienen oder wahrscheinlich auch wenn du absichtlich versuchst mit der anderen Hand zu schreiben, spätestens dann, wenn du dich eben nicht mehr auf Schreiben konzentrierst, sondern eben auf das, was du schreibst, dann geht's halt irgendwie ganz schnell, dass du wieder in die alten Muster da irgendwie verfällst, ne? Konnte mir dann irgendwie keiner.
Wahrscheinlich bin ich der Einzige hier, der den Stift in Anführungszeichen normal gehalten hat, aber meine Schrift kann man trotzdem nicht lesen. Also auch das hilft nicht immer.
Das ist ja heute alles kein Problem mehr.
Gott sei Dank, ne? Wir
schreiben ja gar nicht mehr mit der Hand.
Wenn du das jetzt mal länger machen musst, ist schon komisch.
Ja, das ist echt übel. Also letztes Semester habe ich ja Klausuren geschrieben. Dieses Semester schreibe ich auch nochmal Klausuren. Und wenn du dann so anderthalb oder zwei Stunden tatsächlich viel und schnell geschrieben hast, da zwischenzeitlich kriegst du da echt schon einen Krampf in der Hand.
Mhm.
Zumindest ging es mir so und auch einigen anderen. Also man ist gar nicht mehr so richtig gewöhnt, noch große, lange Texte mit der Hand zu schreiben. Das ist schon so.
Ja, aber wie Mario sagte, man braucht es ja heute eigentlich nicht mehr wirklich. Aber die Kinder in der Schule können es hoffentlich trotzdem noch.
Ja, die
oder kleine Kinder, Mario, können die noch mit der Hand schreiben?
Ja, ja, und die benutzen auch Lamy.
Mhm. Noch keine iPad-Klasse.
Nee.
Oder Laptop-Klasse. Nee. Oder wie auch immer.
Obwohl der eine als Wahlfach hat er schon 10-Fingerschreiben-Kurs mal gemacht. Das fand ich schon ganz gut.
Hatte das ich auch. Ich hatte eine, ich habe aber bei mir ist fast meine Versetzung daran gefährdet gewesen, mal einmal in der höheren Hallenschule.
Weil du mit 10 Fingern nicht so
geschrieben hast. Ja, weil ich da, ja, hast. Weil.
Weil du das gewohnt hast, mit 2 Fingern zu suchen.
Ja, oder mit 8 Fingern oder 7 oder wie auch immer, ja. Und dann kriegtest du einfach eine Zeitung drüber gelegt, wenn du das dann, wenn du mogeln wolltest.
Boah.
Weil du durftest nicht hingucken. Mhm. Total, also sowas Bräsiges, ja. Was das für ein, keine Ahnung. Ja,
aber guckst du denn beim Schreiben mit der Tastatur hin?
Du guckst doch zwischendurch mal trotzdem noch hin. Also du schreibst natürlich blind, aber kannst schon mal zwischendurch hingucken. Je nachdem, was ja, halt klar. Eben ist. Es gibt so ein paar, da gucke ich dann noch mal hin oder sowas.
Ja, und so da, Zeichen, die man selten verwendet.
Klar. Ja, und da hast du nämlich Folgendes, dann hast du die Hand draufgelegt, dann hast du schon mal versehentlich, das war so eine elektrische Schreibmaschine, hast du schon mal irgendwie 3 Tasten runtergedrückt und dann konntest du schon mal maximal noch eine 3 bekommen, weil du schon 3 Fehler hattest, so ungefähr.
Boah.
Ja, und dann war der Stress entsprechend groß, da weiterzuschreiben.
Sehr heftig.
Ja, einmal so, warst so nervös, hast die Hand draufgelegt und dann wusstest du direkt, okay, ich kann abgeben, das war's.
Raue Sitten.
Ja, ja, das war, also die habe ich auch gehasst, diese Frau, die das da gemacht hat. Also, und eben, obwohl ich nicht blind 10 Finger schreiben kann, ist trotzdem was aus mir geworden. Also, na gut. Nicht wirklich, aber ich mache irgendwas mit Computern trotzdem.
Zumindest kein Sekretär.
Stimmt, das ist nicht aus mir. Ja, schade, hätte ich mal besser.
Hast du mal besser aufgepasst und gelernt, ne?
Ja.
Naja.
Aber kurz zurück on topic. Ich als Philips Hue-Beauftragter wollte eben.
Ich wollte gerade sagen, du hast doch schon wieder die Lampe an, oder?
Ich habe schon wieder die Lampe an, genau. ja, nachdem ich ja ein bisschen enttäuscht wurde, was meine Hoffnung in HomeKit anging, da hatte ich ja gedacht, dass sie spätestens mit dem großen Event, was sie da ja Ende letzten Jahres hatten, wo sie dann ja nur in Anführungszeichen das iPhone 6 und die Uhr gezeigt haben und nichts von HomeKit irgendwie kam, bin ich ja sehr enttäuscht gewesen und habe meine Hoffnung auf ein intelligentes Zuhause schon fast aufgegeben. Aber jetzt keimt neue Hoffnung in mir, weil nämlich Philips jetzt neben diesen reinen, also Philips hat ja schon diese Birnen als Philips Hue mit dem entsprechenden Hub, der alles dann steuern kann, mit dem du halt eben auch per Smartphone, dann eben über WLAN oder sogar auch über Internet, über If This Then That und über Cloud und hast du nicht gesehen, deine Lampen steuern kannst. Und jetzt als, genau, und dann gab es dann noch dieses Hue Friends, wo du halt dann nochmal vielleicht hier diese Stehlampen hattest, die du damit auch koppeln konntest, wie ich ja auch bei mir eine habe, diese aus der Living Colors Serie eigentlich, oder diese LED-Streifen, die es dann jetzt gab. Also sie haben ja schon immer wieder mal noch ein paar Sachen gehabt, die man damit verwenden konnte, aber es waren eben alles Lampen. Als neuestes gab es ja dann diesen Hue Tab, den Lichtschalter, den teuersten Lichtschalter der Welt, mit dem du dann, obwohl ist er gar nicht, weil es gibt von Gira nämlich diesen noch teurer. Ja, also von dem her ist es fast ein Schnäppchen gewesen. Aber mit dem du halt im Prinzip da diese die Lampen eben steuern kannst, haben wir ja bei mir auch schon mal gesprochen gehabt.
Was haben wir auch schon ausprobiert.
Bei dir. Genau, was aber noch fehlte, waren irgendwie intelligente, nein, oder smarte Geschichten irgendwie. Das heißt, wo ich jetzt nicht selber auf den Knopf drücken muss oder so. Und da gab es bisher halt so Möglichkeiten, Geräte oder Lösungen von anderen Herstellern irgendwie über so eine weitere Bridge, die dann im Endeffekt einfach nur über Netzwerk nachher mit der U-Bridge gesprochen hat, irgendwas zu basteln. Das war aber auch immer ein bisschen anfällig wahrscheinlich und nicht so, wie man es haben will. Und jetzt hat Philips auf der CES einen Bewegungsmelder, Tür- und Fenstersensoren und einen Temperatursensor vorgestellt. Oder Temperatur und Umgebungsluft oder sowas. Und gerade eben Bewegungsmelder ist natürlich super genial für diese Geschichte, weil du kannst ja halt in den Flur einfach mal so einen Bewegungsmelder packen, ohne dass du irgendwie was nachrüsten musst, weil du hast halt eben einfach nur die Birnen, die du reinschraubst, machst ganz normal am Lichtschalter an und kannst dann per App wahrscheinlich eben einstellen, wenn sich da was bewegt hat, dann mach mal Licht für so cool. 30 Sekunden an. Mhm. Und damit kannst du eben relativ leicht sowas nachrüsten. Preislich ist das natürlich immer noch so eine Sache, weil die Birnen kosten alle relativ viel Geld. Dieser Schalter wird wahrscheinlich auch, oder dieser Bewegungsmelder wird wahrscheinlich auch relativ teuer sein. Aber du kannst es eben überall einfach nachrüsten und hast da eben keine Kabel, die du legen musst oder keine besonderen Voraussetzungen irgendwie, die du hast. Was du eben ansonsten einfach nicht machen kannst. Und damit ist dann eben der Preis immer wieder dann plötzlich doch relativ in Ordnung.
Vor allen Dingen kannst du ja auch verschiedene Sachen dann damit nutzen oder auswerten. Einmal dieser Bewegungsmelder, wenn du jetzt durch den Flur gehst. Zum anderen, wenn du jetzt mal im Urlaub bist, dann kannst du halt gucken, wer geht da oder tut sich da sonst noch was im Flur, ne?
Also ja, gibt ja dann noch. Aber da hast du natürlich dann nicht so viel von, siehst du nur, da hat sich gerade im Flur was bewegt, aber ist dann auch nicht so gut unbedingt vielleicht, wenn du das weißt.
Dann kommt dann wieder der Raspberry zum Einsatz mit der Kamera.
Ja. Ja, aber wie gesagt, Bewegungsmelder, da habe ich lange, lange, lange drauf gewartet. Mhm. Und vor allen Dingen auch mit rein nativen Mitteln, ohne dass ich da irgendwie was jetzt basteln müsste oder zukaufen müsste nochmal oder sowas. Und auch so ein Tür- und Fenstersensor wäre halt ganz cool. Bei uns ist halt eben mit den Katzen so ein bisschen das Problem. Eigentlich dürfen wir kein Fenster aufmachen, machst du aber schon mal trotzdem. Und dann kannst du zum Beispiel vielleicht ja auch, du hast dann immer, wenn du ein Fenster auf hast, dann ist eben, sind alle Lampen auf rot, weil du sofort dann siehst, ich habe noch ein Fenster auf. Ja, oder halt eben.
Oder wenn der Bewegungsmelder auch noch kommt und die Katze dann zu dem offenen Fenster hingeht, dann geht auf einmal das Flashlight an, sodass die Katze dann wieder fröhlich zurückhüpft und nichts Schlimmes passiert.
Ich glaube, das wird nicht funktionieren, aber zumindest schon mal, dass einfach die Lampe im Flur rot ist, wenn irgendwo noch ein Fenster im Arbeitszimmer auf ist, dass man nicht versehentlich die Wohnung verlässt, während noch ein Fenster. Wobei solche Sachen sind immer gefährlich, wenn dann verlässt du dich drauf, nachher klappt das doch nicht zu 100% und dann hättest du es mal besser nicht gehabt und hättest nämlich nachgeguckt. Mhm. Also, das vielleicht noch nicht mal ganz so toll, aber einfach der Bewegungsmelder ist auf jeden Fall super. Und eine andere lustige Geschichte zum Philips Hue-Thema, und zwar gibt es jetzt, wenn ich dir mal hier meine Mitteilungszentrale zeige, dann habe ich da jetzt nämlich auch so komische
Symbole oben drin.
Hue-Symbole drin, ja. Und das ging vorher nur mit irgendwelchen Fremd-Apps, also mittlerweile haben die alle irgendwelche, wie heißen die nochmal?
Widgets,
genau, irgendwelche Widgets. Aber jetzt hat auch die kostenlose native Philips Hue App Widget Support. Und dann saß ich auf der Arbeit, hab das so eingerichtet und hab da so rumgeklickt und so.
Nee, ne?
Ne? Und ich fand das ganz lustig. Und kam nachher nach Hause und ich habe einen riesen Anschiss bekommen, weil ich immer scheinbar das Licht ausgemacht habe. Und ich habe es dann immer wieder angemacht und dann habe ich es wieder ausgemacht.
Aber wie bist du denn, wie ist das denn verbunden?
Du bist über dieses myu.com, meetyou.com ist es, glaube ich. Und da kannst du dich halt auch über Cloud dann, ob man das jetzt machen möchte oder nicht. Ja, ich mach's natürlich.
Ja. Ich kann. Ist ja lustig.
Ja, habe ich aber halt nicht dran gedacht, aber habe das da so geklickt, ne?
No, ein Wunder, dass du diesen Anruf gekriegt hast,
oder? Ja, ja, und dann hast du irgendwie vorhin immer das Licht an und ausgemacht. ja, wieso? Weil normal ist natürlich tagsüber eh keiner da. Und da war sie dann aber ausgerechnet mal da.
Lustig.
Na, hiermit kann man jetzt
Leute halt auch gezielt, in den Wahnsinn treiben, ne?
Ja, ja. Also hiermit kann man jetzt auf jeden Fall gezielt einzelne Szenen anmachen. Ja, komm, du kannst mal zumindest die Sterne anmachen, komm. Mach mal die Sterne an.
Schöne Grüße.
Vor allem schöne Grüße, klack. Ja. Und man kann halt hier einzelne Szenen sich reinpacken und das ist nämlich damit jetzt besser, als das mit Delight ging, weil mit Delight konntest du immer
Delight
nur...
Delight ist diese zusätzliche
andere App. Das war auch, so eine, App, genau, das war auch so eine App, die als erste diesen Widget-Support hatte. Allerdings kann die immer nur alle Lampen auf einmal schalten. Und das war natürlich ziemlich blöd, weil du hast dann Wohnzimmerlicht an hinterlegt, aber dann sind natürlich alle anderen Lichter aus und dann machst du, wenn du das Wohnzimmerlicht anmachen willst, automatisch alle anderen Lampen auch ausgemacht. Das war halt eben dadurch ein bisschen unbenutzbar, wie auch meine Rezession an der Stelle sagte. Und hiermit kannst du jetzt eben, weil eine Szene immer nur bestimmte Lampen berücksichtigen kann und dann eben die anderen nicht automatisch dann dadurch ausgehen. Ne, es sei denn, du drückst eben diesen Knopf alle aus. Mhm. Schöne Grüße. Jetzt ist alles wieder aus.
Vielleicht kriegst du wahrscheinlich einen Anruf.
Ja.
Machst du wieder das Licht aus?
Ja gut, ich meine, da habe ich da aber 5 Minuten immer drauf rumgeklickt gehabt. Ich glaube, das war wirklich schon sehr nervig. Mal einmal kurz darf ich bestimmt. Ja, das dazu.
Mhm.
So. Games, glaube ich, haben wir heute nicht, ne?
Oh, doch.
Diese MS-DOS-Spiele.
Ich war das habe nicht was?
Das kannst du doch,
2400 Spiele.
Dann nimm das doch mal als kennt ihr schon. Du hast da nämlich nichts.
Ja, könnte ich auch machen. Wenn, ich dachte nur, ich nehme das lieber in Games, weil wir da vielleicht ein bisschen mehr drüber reden, aber können es auch später.
Genau, machen wir es später.
Na gut, dann war da schon mal hier so ein Spoiler.
Okay. Ja, Bastian hat ja irgendwie, hatte sich die Beschreibung durchgelesen gehabt, wo Michael ja geschrieben hat und nachher haben wir uns noch ein bisschen über Videospiele unterhalten und hat dann wohl so durchgeskippt, immer so, keine Spiele, keine Spiele, keine Spiele, keine Spiele und hat dann wohl die Spiele nicht gefunden. Ja, Kapitelmarken.
Aber du hast doch...
Ja, Kapitelmarken sind, glaube ich, zu advanced.
Ach so.
Okay. Also.
Ja, gut. In der MP3-Datei waren ja auch keine.
Ja, doch, letzte Woche waren welche, oder nicht?
Ach stimmt, das war schon
vorletzte. Da habe ich schon umgestellt. Woche.
Oder war es noch davor? Ich weiß nicht. Normalerweise sind die auch da. Es war ja nur, weil ich mich verklickt habe einmal und zu faul war es, alles neu zu machen.
Aber es hatte ja sein Gutes. Jetzt habe ich nicht mehr den MP3-Stream.
Genau. Ich das gehört.
Hättest du denn da das Auphonic-Projekt dann nochmal neu machen müssen und nochmal neu zahlen müssen?
Nee, du,
in
also
dem Fall, oder?
Es, ich glaube, dass das so intelligent ist, wenn du keine neue Audiospur einbindest, musst du es, glaube ich, nicht neu bezahlen.
Ah, okay.
Wenn du aber da auch eine neue Audiospur dann irgendwo hättest, das hatte ich ja einmal, da habe ich ja versehentlich Mario zweimal und dich keinmal drin gehabt und habe ja dann beim Probehören gedacht, irgendwie ergibt das da alles keinen Sinn.
Hm.
Da fehlt wohl einer. Und dann habe ich es ja nochmal neu machen lassen und dann hat er natürlich da erstmal automatisch nochmal neu berechnet, aber da reicht ja dann auch eine E-Mail und das Ganze wird wieder gut geschrieben.
Ja, da ist ja, glaube ich, der Georg. Ganz kulant,
ja,
in solchen Dingen. Ne?
Ja, und auch das Preismodell, am Anfang habe ich ja drüber gemeckert, aber eigentlich ist es halt schon okay. Und ich meine, er muss halt ein Modell wählen, was auch reicht, um ihn zu finanzieren. Und wenn das nun mal heißt, dass es dann x Euro pro Stunde kostet, dann ist das halt so. Und es gibt ja ein Free-Modell, was halt vielleicht wirklich für einen ganz kleinen Podcast oder auch mal zum Ausprobieren auf jeden Fall auch ausreicht.
Ja. Und vor allen Dingen, man sieht ja auch, es tut sich immer wieder was. Jetzt vor kurzem gab es jetzt ein neues Feature, da weiß ich noch nicht, ob das für uns irgendwie relevant sein könnte, aber es muss ja für den einen oder anderen relevant sein. Jetzt kann man wohl irgendwie sagen, ob die, wenn man mehrere Spuren hat, welche Spuren Spur da im Hintergrund ist und welche im Vordergrund. Wobei ich da noch nicht näher nachgelesen habe, wofür das jetzt, wie gesagt, für das gut ist. Aber generell tut sich da auf jeden Fall immer weiter was und schon alleine dieses Multitrack-Feature, was da jetzt vor einiger Zeit schon kam, ne, das hat ja noch mal einiges an Qualität auch gebracht. Im Sinne von Schnaufen und Wadern
ausrechnen. Wenn man einzelne Leute zur Strafe immer herunterregeln musste, dann hört man die jetzt trotzdem. Mario er jubelt auch gerade innerlich.
Zweimal hintereinander.
Es verzeiht schon sehr viele Fehler mittlerweile, die man so machen kann. Ja.
Das ist schon super.
Nur die Frage, bis man die Themen da hinschicken kann und der Rest funktioniert automatisch. So ein Bot.
Das wäre natürlich.
Das wollen wir ja nicht. Ja. Das wäre ja
unpersönlich.
Wie nennt man das? Zensierung. Das Wort habe ich gesucht. Und das wollen wir
zensiert?
Nicht.
Wir geben noch die Vorgaben.
Wenn da irgendwelche Themen rausgefiltert werden oder so.
Wieso werden die ausgefiltert?
Dann habe ich euer Feature-Request nicht verstanden.
Dass der automatisch die Themen vorträgt.
Also er soll auch Content produzieren.
Ach so.
Man drückt noch einen Knopf jetzt und es kommt was raus. Stimmmuster wird einmal gesampelt und dann...
Also nicht zensieren, sondern automatisieren.
Hm. Generieren.
Generieren, genau.
Ja, aber was sollen wir dann noch machen?
Ja, deswegen. Das ist manchmal so bei Automatisierung. Da bleibt schon mal der ein oder andere Arbeitsplatz auf der Strecke. Dafür werden neue geschafft.
Ja, bei uns wird ja auch der Spaß auf der Strecke bleiben.
Das sagst du jetzt. So, hier, Mario, Amazon Instant Video. 15 neue und weiter reicht die Überschrift leider nicht.
Ja, das war jetzt auch, ich habe das überhaupt nicht hier reingeschoben. Ich hätte das in den Incoming-Bereich gebracht. Ja, du warst es, dann sag doch mal was dazu.
Nee, ich wollte dazu was hören. Das
wir haben da eine Meldung.
Wir haben eine Meldung.
Na nu?
Was sagt sie denn? Die Meldung, ich guck mal hier, ihr Apple-ID und Telefonnummer werden jetzt für iMessage.
Das ist ja auch interessant. Hoffentlich sieht man die jetzt nicht, wie die Telefonnummer lautet.
Wäre ja ein bisschen blöd.
Der Hinweis war, dass über Amazon Prime Instant Video jetzt bald ab 15. Januar irgendwie mehrere, also 13 verschiedene Serienpiloten starten, Mad Dogs und so weiter, also eine ziemliche Menge von neuen Serien, die jetzt da auf uns zukommen und ich hoffe, dass da was Gutes auch bei sein wird.
Das heißt, ich kann mein Fire TV in den nächsten Wochen mal wieder ein bisschen intensiver nutzen.
Genau.
Aber das werden doch erstmal USA-Piloten sein, oder?
Gibt auch welche für Kinder? Die müsste man dann vielleicht wieder abziehen.
Na, ich hoffe doch mal, dass da auch das ein oder andere.
Also erstmal können auch Zuschauer in Deutschland, Österreich mitbestimmen, ob sie aus einer Piloten eine Serie wird.
Das heißt, hier, also die
hauen erstmal nur die
Piloten raus und die Zuschauer stimmen dann ab, was sie jetzt als Serie sehen wollen davon. Das ist natürlich ganz cool.
Coole Idee, auf jeden Fall. Das gab es auch sogar schon mal im Fernsehen irgendwo. Ich weiß nicht, welcher Sender das mal gemacht hat. Vor einigen Jahren zur Weihnachtszeit, glaube ich. Da konnte man immer einen Tag vorher abstimmen, zwischen zwei oder drei Filmen auswählen, was am nächsten Tag gezeigt werden soll. Das war damals ganz innovativ. Aber finde ich nicht schlecht. Ich meine, noch besser wäre natürlich, wenn sie einfach alles reinwerfen würden. Aber
weiß ich nicht, ob man sich einfach nur mehr Quantität wünscht oder nicht lieber auch weniger, dafür aber mit mehr Qualität Inhalte haben möchte.
Ich will natürlich nur Qualität.
Ja, eine
Mischung. Mehr Qualität, also, ne?
Mehr Qualität und auch in höherer Quantität wäre natürlich toll, aber das schaffen wir ja auch nicht hier zu produzieren. Von dem her klappt das wahrscheinlich da tendenziell eher auch nicht.
Ich hatte aber die Woche was geguckt, was auf jeden Fall sehr hohe Qualität hat und deswegen, das war eigentlich auch mein Was guckst du für diese Woche. Und zwar habe ich auf der...
Was guckst du?
Hey, was guckst du?
Nein, passt schon. Passt. Alles gut.
Da gab es mal jemanden.
Und zwar auf der ZDF-Mediathek habe ich geschaut.
Auf der ZF? Was ist ein ZF?
ZDF.
ZDF.
Entschuldigung, danke. Ja, okay. Tod eines Internetaktivisten. Und zwar geht es da um diesen Aaron Schwartz, der über den die da eine Reportage gemacht haben, die wirklich super, super beeindruckend war und total interessant. Also für alle, die das noch nicht gesehen haben, ist das ganz klar eine Empfehlung. Ist auch noch also relativ aktuell halt. Ist ja so ein, wie soll man sagen, irgendwie so ein Wunderkind. Mit 3 konnte er schon schreiben und oder lesen, nicht schreiben. Und mit 13, 14 hat er irgendwo am RSS-Feed mitgearbeitet. Und später war er halt auch politisch sehr aktiv und hat dann eben unter anderem auch versucht, von den Universitäten Daten runterzuladen und die der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Also war das so ein Internetaktivist und das ist super beeindruckend, super spannend und echt gut gemacht. Und das ist eine ganz klare Empfehlung und das sollte eigentlich jetzt noch in der Mediathek drin sein.
Worauf hast du das dann geguckt? Also
und ich hatte eigentlich, ich wusste nicht, ob ich direkt Zeit finde, das zu gucken und habe dann mir vorher ein Programm runtergeladen auf dem Mac, das heißt Mediathek View. Auf SourceForge kann man das downloaden und der lädt dir halt, also du kannst halt in so ein Inhaltsverzeichnis gehen und siehst halt, was es alles auf der Mediathek gibt. Mhm. Und kannst das dann auswählen, kannst du eben auch Qualität und so weiter so ein bisschen einstellen. Und dann hat er mir eine ungefähr 1,8 GB große Datei auf meinen Mac gelegt und darüber habe ich dann nachher auch geguckt.
Okay.
Und ja. Heißt, das Programm repariert quasi diesen Bug in der Mediathek, dass da irgendwann die Filme wieder raus verschwinden?
Ja, ich glaube, es ist ein gesetzlich vorgeschriebener Bug, den der da repariert, ganz genau.
Naja, sage ich ja, Bug.
Und ja, das ist also echt, also das war jetzt
allerdings praktisch. Macht es das leider sehr hässlich, wenn ich mir den
ins Ja, gut, anschaue. Die Oberfläche ist jetzt vielleicht nicht so toll, aber es ist funktional. Ich meine, du suchst einmal das, was du haben willst. Mhm. Stellst es entsprechend ein und dann hast halt den Film da.
Scheinen sich sogar irgendwelche Abos einrichten zu lassen und sowas. Das heißt, alles, was er jetzt nach einem bestimmten Filter irgendwie findet, lädt er automatisch runter und so. Das ist ein ganz nettes Programm scheinbar.
Mhm. Also auf jeden Fall der Film auch für euch, falls ihr das nicht so verfolgt habt oder nicht gesehen habt.
Link bitte noch nachliefern. Der ist nämlich nicht drin im Trello.
Von was denn? Von ich habe eigentlich 2 Links da drin.
Ach so, doch. Das guckst du und dann hast du die Links da rein. Ah, ich verstehe.
Ja, ja. Ich habe die einfach so reingehauen, weil ich die ja dann.
Okay.
Ich glaube, ich habe die hingeschickt. Mhm. Echt eine Empfehlung, total beeindruckend.
Ja, ich habe nach wie vor meine Netflix-Serien weitergeschaut und habe jetzt The Killing fast durch. Also, wir sind jetzt 2. oder 3. Folge der 4. Staffel. Und das ist auch die letzte, die es da gibt. Im Moment, die ersten beiden Staffeln gingen quasi noch ums gleiche Verbrechen und die 3. Staffel war jetzt ein neuer Fall dann quasi, der da gelöst wurde. Und ja, also es ist wirklich nach wie vor eine super Serie. Und kann man wärmstens empfehlen. Halt, was mir besonders gut gefällt bei diesen ganzen Netflix-Produktionen, ist so ein bisschen die Geschwindigkeit, die sie haben, weil sie sind halt eher langsam und haben halt eher auch schon mal so Szenen, die eigentlich völlig überflüssig sind, die aber einfach unheimlich Stimmung machen und einfach dich da wirklich in diesen Bann reinziehen können. Und wir haben jetzt, also wir haben ja Urlaub gehabt und haben jetzt da wirklich komplett 3 Staffeln durchgeguckt und das war halt einmal so, dass wir dann irgendwie sonntags bis um 3 Uhr im Bett gelegen haben und haben mal irgendwie 4 oder 5 Folgen hintereinander geschaut gehabt und abends dann auch, also geht sofort immer so wie man irgendwo sitzt und hat dann Netflix, dann wird sofort geschaut. Und ich habe auch Zack, den Erfolg auf der Xbox bekommen, dafür, dass man irgendwie 7 oder 8 Folgen in einem durchgeguckt hat. Da ging plötzlich hier, darf es ein bisschen mehr sein oder wieso heißt der Erfolg. Dann habe ich mich wieder gefreut. Ja, Mensch, dass ich den Erfolg auch noch geschafft habe hier.
Ja, unglaublich.
Ja, das macht halt.
Gibt es noch einen Erfolg, den du da freischalten kannst in der Richtung? Kennst du die Erfolge?
Ja, kann man nachgucken, aber ich glaube, es gibt noch einen, wenn du noch weiter guckst. Ja.
Okay.
Ja, ich habe es endlich geschafft, Dexter zu Ende zu gucken und war ein bisschen enttäuscht. Also das...
Nicht spoilern.
Weil, Nee, will ich auch gar nicht, aber es... Naja, also auf irgendeine Art und Weise war das Ende schon so ein bisschen voraussehbar, vielleicht nicht ganz 1:1, aber... Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen kann, aber... Na, ich sag nee, mal lieber nicht, wie es... also ich wollte nicht sagen, wie es exakt geendet ist, aber so ein bestimmtes Stichwort, aber das lasse ich jetzt einfach auch mal wieder. Aber leider war ja die 8. Staffel dann auch bis heute zumindest die letzte Staffel. Und von daher bin ich da jetzt durch.
Aber leider einerseits bist du enttäuscht, andererseits würdest du gerne weitergucken?
Ja, irgendwie schon. Also ich... Sorry. Die Serie an sich fand ich schon gut. Aber irgendwann ist so ein... Moment mal.
Schluck trinken hilft immer, ne?
Auch mal. Ja, ich habe gerade Rauchmandeln gegessen und irgendwie steckte da noch so ein Stück im Hals. Das ist nicht so schön.
Liegt am Nikotin.
Genau. Ja. Nee, interessant fand ich die Serie, aber irgendwann ist so ein Thema halt auch mal durch. Letztendlich geht es ja immer wieder um das Gleiche auf die ein oder andere Weise. Von daher vielleicht auch nicht schlecht, dass sie jetzt zu Ende ist, obwohl ich sie eben sehr gerne gesehen habe. Und jetzt muss ich mal halt schauen,
was, du jetzt schon?
Was so das Nächste ist, was ich mir angucken kann.
Wie viele Folgen sind das pro Staffel gewesen ungefähr oder jetzt auch in der letzten Staffel?
Ah, 14, 15, 16 so um den Dreh pro Staffel, ja. Das
mal eine Dreiviertelstunde, ne?
Oder mal genau, immer, Minuten. Ja, 40, 45 Minuten so um den Dreh. Also irgendwann habe ich immer schon den Vorspann weggespult und
Das ist auch bei dieser Netflix-Geschichte so toll, dass da ja auch automatisch der nächste, die nächste Folge schon anfängt. Also während der Nachspann der einen Folge läuft, sagt er schon, hier in 10 Sekunden kommt die nächste. Kannst jetzt auch schon drücken, um die nächste zu schauen. Okay. Und bei einigen Serien, also bei allen, wo der Vorspann wirklich vor allem ist, bei der, die wir jetzt geschaut haben, bei The Killing, ist leider erst auch mal 1-2 Minuten geht's los und dann kommt der Vorspann. Wenn das aber so ist, dass wirklich der Vorspann ganz am Anfang ist, dann wird der auch geskippt, wenn du dann cool die nächste Folge direkt guckst. Das ist richtig geil.
Es sind übrigens 12 Episoden pro Staffel, also 8x12. Naja gut, das sind auch fast 100 Episoden, a 45 bis 50 Minuten. Da ist man schon ein Weilchen mit beschäftigt, aber ich glaube, ich war da jetzt auch, ich glaube, insgesamt tatsächlich über mehrere Jahre habe ich die Staffeln geguckt. Also.
Ja, normal guckt man das ja auch so, ne? Aber gerade dann, wenn du jetzt so eine Serie neu für dich entdeckst und dann echt mal so eine Staffel fast am Stück weggucken kannst, das hat dann schon ist eine ganz andere Art und Weise, wie du die Serie so erlebst, so ein bisschen, ne? Oder wahrnimmst oder wie auch immer man das jetzt so beschreiben soll.
Ja, also
du bist dann wesentlich tiefer da reingezogen, als wenn du jetzt einmal in der Woche irgendwie guckst.
Ja, das schon, aber auf der anderen Seite vielleicht auch so ein bisschen zu kurzlebig, weil man dann doch irgendwie so ein bisschen drüber hinwegschaut, sage ich jetzt mal. Und vielleicht es nicht so intensiv sich anschaut, als wenn wirklich nur einmal pro Woche eine Folge kommt. Ne? Also, weiß ich nicht. Aber es ist irgendwie eine andere Art, eine Serie zu gucken, wenn man sie am Stück guckt, als wenn man wirklich immer mal wieder so 1-2 Folgen guckt.
Ja, es gibt halt so, also zum Beispiel bei Breaking Bad weiß ich eben nicht, was jetzt besser ist. Wenn du die wirklich mehr oder weniger am Stück gucken kannst oder wenn du am Ende der Folge mit dem ach du Scheiße Ausdruck im Gesicht da sitzt und nur denkst, Scheiße, jetzt muss ich eine Woche warten, bis es weitergeht. Stimmt, das ist natürlich dann auch so die Vorfreude, dass man die nächste Folge irgendwo gucken kann. Ist natürlich dann auch da. Wäre vielleicht cool, wenn es das wieder, wenn es das in diesen Apps auch gäbe. Oder in diesen ganzen Abo-Modellen und so, dass du nicht viele Folgen hintereinander gucken darfst, dass du immer nur eine freigeschaltet bekommst pro Woche.
Toll.
Dann künstlich wieder.
Teilweise ist das ja, glaube ich, sogar so, bei ganz neuen Serien, die wirklich ganz neu rauskommen. Da kommen ja, glaube ich, manchmal wirklich auch auf den Streaming-Diensten wochenweise die Folgen.
Ja, Netflix macht das mit deinen eigenen Serien auch so, das stimmt schon. Sie könnten eigentlich alle da reinschmeißen, machen das aber auch nicht bei den aktuellsten Staffeln, das stimmt, ja. Ich habe auch noch was geguckt. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin. Ich glaube, es war, dass in irgendeiner Serie, die ich geguckt habe, über diesen Film indirekt gesprochen wurde. Ich glaube, das war sogar bei Orange is the New Black. Das
hatten wir doch heute schon.
Wurde über diesen. Ja. Nein. Ich habe nicht gesagt, Xbox gehe zu YouPorn und habe da was geschaut, sondern ich habe einen Film geschaut. Den man aber leider.
Das sind jetzt auch Filme.
Ja, ich weiß es nicht. Über wer streamt ist, findet man leider heraus, dass den niemand streamt. Deswegen muss man dann den sich anders besorgen, in der Videothek ausleihen oder so. So ein alter Klassiker nenne ich ihn mal. Nämlich Ferris macht blau, habe ich mir nochmal angeguckt.
Och, wie lustig. Ja, und wie ist das, wenn man sowas heute nochmal guckt?
Ich habe ihn auf Englisch jetzt geguckt, was ich vorher halt noch nicht gemacht habe. Ich hätte ihn halt auf Deutsch oder auf Englisch gucken können. Habe ihn dann auf Englisch geschaut und fand den nach wie vor ganz cool.
Schon lustig. Ja, guck mal, ich habe auch einen DVD hier. Hatten wir auch letztes Mal drüber gesprochen. 2001 Odyssee im Weltraum. Den habe ich mir jetzt auch mal ausgeliehen von einem Kollegen, anstatt, weil den streamt ja keiner. Zumindest nicht.
Ferris macht blau ist sogar in HD sogar gewesen.
Echt? Ja, ja. Remastered?
Ja, wahrscheinlich neu abgefilmt oder so, naja.
Und lustig.
Der war ganz.
Also ich finde halt, manchmal ist es komisch, wenn man so alte Filme nochmal guckt, dann ist irgendwie die Geschwindigkeit ist alles anders und das ist halt nicht mehr so wie die Vorstellung, das so wiedergibt. Aber ja, vielleicht ist es
da anders. Es gibt so ein paar Filme, die ich halt so aus meiner Kindheit irgendwie nochmal jetzt irgendwie gucken wollte. Mhm. Das ist halt zum einen Ferris macht blau. Dann wollte ich Space Quest? Nee, wie hieß das? Nee, Quatsch.
Doch, den gibt's auch.
Spaceballs, genau. Spaceballs wollte ich mir nochmal angucken, ob ich den irgendwo in HD bekomme.
Ein lustiger Film, ne?
Ja, ob es den auf Blu-ray irgendwie auch gibt. Dann, da weiß ich nicht mehr, wie der heißt. Vielleicht kennt ihn einer von euch. Da gibt es so eine Szene, da wird der irgendwie, der Bruder ist irgendwie so ein Rowdy oder so ein nicht so ein Rowdy, auf jeden Fall so ein Typ, der schikaniert halt den kleinen Bruder irgendwie. Und der wird dann in irgendwie in so ein Pizzamonster irgendwie verwandelt. Gibt's irgendwie so eine Szene. Ist ja dann so ein, da weiß ich nicht mehr, wie der heißt.
Unsere Hörer bestimmt.
Es ist so ein.
Irgendwas sagt mir das auch, aber. Kommt da jetzt auch.
Einfach nur so ein.
Ich kenne nur das Spaghetti-Monster. Ja, da gibt's eine Religion.
Auch. Ja. Aber da ist es halt irgendwie, der wird in irgendwas verwandelt, dann ist das so ein komischer, einfach nur noch so ein Berg irgendwie mit so Pizza überall und so, ganz eklig.
Ich kenne nur von Freddy Krüger, da gibt es auch so eine Szene mit so einer Pizza. Da sind die ganzen Gesichter so.
Nein, Filme gucke ich ja nicht.
Auf dem, ja, das ist auch die Jugend, oder nicht?
Habe ich aber nie geguckt.
Okay.
Hat schon irgendwie
gut behütete also, Jugend.
Nee, nein, ich habe natürlich
auf
dann
VHS
auch.
Noch.
Ja, man hat natürlich auch.
Mit 12 oder so.
Mal jetzt. Dann irgendwie, wenn irgendwo Videoabend war, die Eltern waren nicht da, dann wurde da auch irgendwie Tanz der Teufel dann eingelegt oder sowas. Aber dass ich mir jetzt so wirklich gerne so Filme angeguckt hätte, das ist auch heute noch nicht so. Also, weiß ich nicht. Fand ich irgendwie nie so geil.
Ein kleiner Schisser.
Nö, das noch nicht mal unbedingt, aber es fand ich halt nicht unterhaltsam irgendwie. Weiß nicht.
Aber Thorsten, ich kann dich beruhigen.
Ich habe die auch alle gesehen, aber.
Es gibt Spaceballs auf Blu-ray für 7,97 € bei Amazon.
Na, siehst du wohl.
Kannst du dir direkt klicken. Sogar mit Prime.
Mhm. Nicht schlecht, wenn ich das nächste Mal was bei Amazon Prime klicke, dann klicke ich dir mit. Ist ja fast billiger, als ihn auf iTunes zu kaufen. Das ist natürlich auch schon traurig irgendwie, ne?
Das stimmt.
Wobei bei iTunes kann ich ihn ja nach 14 Tagen zurückgeben. Nein.
Stimmt.
Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das wirklich.
Und dann hast Film du noch einen anderen Film aus der Jugend, den du noch gucken wolltest?
Auf iTunes kostet 10 €, also.
Nee, ich hab also so, oder auch Howard the Duck ist auch so ein Film, den ich auf jeden Fall nochmal gucken sollte heutzutage.
Daran kann ich mich auch noch dunkel erinnern.
Ja, weil nämlich bei Ferris macht blau, der Bösewicht, nenne ich ihn mal, also in dem Falle da der Direktor der Schule, das ist auch der Bösewicht aus Howard the Duck. Deswegen musste ich dann auch da an Howard the Duck denken. Also so, sind so die Filme aus der gleichen Zeit.
Und wie kommt das, dass du jetzt so alte Filme nochmal gucken willst?
Gibt nichts Neues, was gut ist irgendwie, dann musst du den alten Scheiß nochmal gucken, oder?
Ich glaube ja, es liegt eher daran, dass Thorsten nochmal jung sein möchte.
Ja,
ich bin jung, ja.
Sonst würdest du solche Filme nicht kennen, Thorsten.
Noch einmal 18 sein.
Ja, 18 fände ich noch nicht mal so interessant. Also, ja, gäbe es so ein Alter, was ihr gerne noch mal wärt?
16, 17 war lustig.
Irgendwie so
ich wäre gerne noch mal 7 und wird von dann an auch irgendwo im CCC rumhängen oder so und das Ganze nochmal intensiver durchleben.
Aber dann heute, also in der heutigen Zeit als Siebenjähriger oder wirklich nochmal? Nee,
damals. Nochmal
zurück. Mal wirklich noch so die damals. Zeit komplett zurückdrehen.
Genau, und dann nochmal sich noch mehr mit der Materie beschäftigen.
Also nicht so ein Noob bist, wie du jetzt bist, ne?
Ja, genau. Jetzt.
Ist auch mal hier so ein.
Bin nur so ein Linux-Noob zum Beispiel, das wäre ich ja dann bestimmt nicht mehr. Und naja.
Ja, man könnte vor allen Dingen jetzt auch alles richtig machen und wird sich gar nicht erst mit Windows beschäftigen, sondern wird das direkt auslassen und wird halt direkt auf
alternative die wichtigsten Fehlentscheidungen in meiner Jugend war genau. Quasi Windows, ja?
Ja, auf jeden Fall. Weil ich ja da parallel auch mit Linux rumgemacht habe, das war ja dann im Vergleich zu Windows auf jeden Fall wahrscheinlich.
Ich bin damit nie in Berührung gekommen, aber wahrscheinlich auch, weil es irgendwie nicht so die Leute in meinem Umfeld gab, die mich mal auf sowas hingewiesen hätten, ne?
Ja, ich verdanke da ganz viel
dem Timo. Ich war immer so der Vorreiter.
Ich verdanke da viel dem Timo.
Die Fun-BBS.
Die Fun-BBS, genau. Mhm. Und er hatte mir dann irgendwann mal eine Linux, also das fand ich halt spannend einfach so, ne? Linux, irgendwas ist das. Und dann habe ich versucht, das zu installieren und hatte mir eine alte Festplatte eingebunden, als dritte Festplatte, nein, als erste. Und die andere hatte ich also meine Originalplatte hatte ich dann irgendwie umgesteckt, das war dann die dritte Platte. Mhm. Und dann wollte ich auf
HDDA.
Dann wollte ich auf nicht HDDA, sondern HDDC. Also nicht HDA, sondern HDC, weil ich gedacht habe, nee, ich will ja auf die C-Platte, das ist ja meine erste, weil man kennt ja Windows Laufwerk C ist immer das erste, die erste Festplatte. Also habe ich HDC ausgewählt und die formatiert. Und habe dann aber gehört, weil man hört ja auch, welche Festplatte das so ist, so eine WD hat sich ja ganz anders angehört als eine was war das andere, was man hatte? Entweder Western Digitals oder Samsung halt eben, ne? Und die Samsung-Platten, die hörten sich irgendwie anders an. Und habe ich direkt
so gedacht, hey, du hattest doch früher noch so Quantum Fireball und sowas.
Ja, Quantum-Platten gab es auch noch, das stimmt. Ja, aber und jedenfalls habe ich Seagate, genau, Seagate. Das war ja Seagate oder Seagate nicht. Deswegen hat man die ja versucht nicht zu kaufen, weil die haben ja nicht einen besseren Ruf gehabt.
IBM war früher auch noch ganz stark.
Wie auch immer, ich habe auf jeden Fall gehört, dass da gerade irgendwas schief läuft, weil das hörte sich anders an als erwartet und es war die andere Festplatte.
Dann war es aber auch zu spät.
Dann war es auch zu spät. Aber das hat mich dann so gewurmt, dass ich mich dann da so weit reingefuchst habe, dass ich dann nachher auch da diverse...
Das muss sich jetzt auch gelohnt haben, dieser Datenverlust.
Ja, dann habe ich ja kein Windows mehr gehabt und dann musste ich ab dem Tag komplett mit Linux sauber... Nein.
Nee, aber da hatte noch die 32 Disketten für Windows irgendwo liegen, ne?
Nee, das war schon CD.
Okay.
Weil ich schon Early Adopter und hatte schon ein CD-ROM. Weil von Diskette das zu installieren, das wäre hart geworden, ja.
Ich glaube, 32 war Office. Ich glaube, Windows waren nur so 11.
Also MS-DOS habe ich noch über Disketten natürlich auch dann diverse Male nur aufgespielt, wenn ich es mir versaut hatte oder eine neue Platte hatte oder so.
Also DOS waren 3 Disketten und Windows 3.10 oder 3.11 waren 7.
Es kommt drauf an. Also DOS 6.2.2 hatte, glaube ich, schon 4.
Okay.
Und die 6.2 hatte halt noch 3.
Mal 1,44 Megabyte.
Ja.
Okay.
Ja, das war noch Zeit.
Da habe ich schon mal eine App installiert, die hatte weniger.
Aber selten, ne? Meistens haben die deutlich mehr.
Ne, meistens eher so 50, 100, 500 MB. Ja.
Gut. Haben
wollen wir denn da
mal durch?
Ja, wir haben noch
zur guten alten DOS-Zeit zurückgehen. Dann wären wir auch schon bei unserer beliebten Rubrik Kennt ihr schon?
Genau, da war noch was, ne? Das ist ja eine super Überleitung.
Tja, manchmal kriege ich das doch
wie immer hier.
Der Überleitung. Michael, ja nicht was kennst hinweisen. Du denn schon?
Und es einfach hinnehmen. Ja, ich kenne 2400 MS-DOS-Spiele. Also.
Nochmal so viel zu deiner Jugend, ne?
Wobei, bist du sicher, dass du die immer noch kennst?
Na, ich kenne wahrscheinlich nicht alle davon. Die
klick
ich
mal auf den Link drauf, bitte.
Ja, ich merke das auch gerade schon, dass der Link irgendwie nicht mehr funktioniert. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, weil ich dann jetzt gar nicht sagen kann, ob die noch online sind. Zumindest gab es vor einigen Tagen noch eine große MS-DOS-Spielesammlung von 2400 Spielen auf der Seite archive.org. Und da haben sich dann auch so alte Klassiker wiedergefunden, wie Prince of Persia, Commander Keen, ich weiß jetzt gar nicht, ob auch noch ein paar Adventures dabei waren. Also ich habe das auch noch nicht im Detail durchforsten können, weil ich da noch nicht so die Zeit zu hatte. Aber ich dachte, das wäre auf jeden Fall mal erwähnenswert, diese Sammlung. Also ich werde da jetzt gleich auch im Nachgang nochmal gucken, ob ich dann da vielleicht einen aktualisierten Link finde oder rausfinde, warum das jetzt gerade nicht mehr erreichbar ist. Aber da habe ich mich schon so, als ich das gesehen habe, wieder so ein bisschen in der Zeit zurückversetzt gefühlt. Also ich meine, das ein oder andere Spiel kannte ich eben durchaus da und kann mich auch noch dran erinnern, wie ich das damals so auf meinem CGA-Monitor noch, das war glaube ich mein erster Monitor auf dem 286er gespielt habe und später dann auch auf dem VGA-Monitor auf dem 486er, auch da liefen ja noch diverse DOS-Spiele und
bin jetzt nochmal über einen anderen Link dahin gekommen. Ich glaube, die sind noch da, die Spiele.
Ja, ich habe auch
einen anderen Link. Ah, das ist doch schon mal.
Tu ihn auch mal da rein direkt.
Genau, kopiere den mal da rein und dann kann ich mir das auch nochmal im Detail anschauen. Also ich denke, wer da das noch von früher kennt, der wird da sicherlich seinen Spaß dran haben. Muss mal halt gucken, unter welchen Umständen man diese Spiele heutzutage noch zum Laufen bekommt. Also ich weiß, es gibt auch irgendwie so einen DOS-Emulator, DOS-Box oder so müsste der heißen.
Genau.
Vielleicht kriegt man da schon mal das ein oder andere auf jeden Fall zum Laufen.
Ja, aber hier laufen die doch im Browser
oder nicht. Oder ist es sogar so, stimmt, genau, ich glaube, die laufen da sogar zum Teil im Browser, wobei, glaube ich, noch da auch nicht alle laufen. Okay.
Ja, aber ich sehe hier auch schon so wirklich so Klassiker halt, also, ne, du hattest ja Prince of Persia genannt, aber auch das alte Lemmings, ja? Ich meine, wie geil Lemmings, war das denn, bitteschön? Ja.
Aber den Link, den du jetzt reinkopiert hast, ist der gleiche, der tot ist.
Der tut's aber jetzt wenigstens. Jetzt
tut's der wieder. Vielleicht ging der auch nur gerade kurzzeitig nicht. Das ist ja irgendwie interessant. Okay.
Donkey Kong.
Vielleicht ist die Seite auch einfach so beliebt und deswegen so überlastet.
Kann natürlich auch sein, ne?
Oder sie leidet unter DDoS-Attacken.
Oh, Indiana Jones and the Last Crusade. Ja.
Oh, das habe ich auch.
Uiuiui. Also ich glaube, ich bin die nächsten Stunden Monate erstmal weg.
Ja, da gab es nämlich auch so einen Tweet, der durch meine Timeline ging, so irgendwie von wegen, was, 2400 MS-DOS-Spiele? Ich bin da mal für ein paar Monate weg.
Also es scheint wirklich im Browser zu laufen. Also selbst auf dem iPad macht er gerade irgendwas. Ob das jetzt funktioniert oder nicht, sei nochmal dahingestellt. Aber ich denke, spätestens auf einem MacBook wird es natürlich dann funktionieren.
Ja. Auf jeden Fall packen wir den Link in die Shownotes und
ja, wünschen euch viel Spaß bei der Verschwendung eures Lebens.
Genau. Bisschen was zum Nachholen.
Ja, es sind auf jeden Fall Spiele dabei, die muss man einfach mal gespielt haben. So. Gut. Ja, wenn man mal was Neueres spielen möchte und wenn man dabei auch noch ein bisschen rauskommen möchte, dann habe ich ein, kennt ihr schon, wo ich allerdings auch bisher außer der Webseite noch nicht viel zu kenne. Und zwar ist das die Webseite Feather.io heißt sie, glaube ich, oder? Aber ich denke, es wird die Rubrik weggeschoben.
Ja, ich habe sie schon verschoben.
Ach so, okay, deswegen finde ich es nicht.
In erledigt, sorry.
Super, ja. Also, nee, nicht Feather, sondern Father.io. Wenn man die Seite mal aufruft, dann ist das, es ist im Prinzip ein Shooter im echten Leben, in Anführungszeichen, den man mit seinem Smartphone spielt. Und die haben angefangen, als mir das mal jemand zugeschickt hatte, da gab es noch so ein komisches, so ein Device, was man da irgendwie an sein Telefon rangebaut hat. Das war dann quasi so diese Zielvorrichtung und hat dann irgendwie so per Infrarot-Empfänger und Sender da irgendwie auf den anderen geschossen, ja, dieses Add-on gibt es immer noch, was man da dran schnürt irgendwie. Und es war halt erst so eine Kickstarter-Kampagne, die allerdings, oder Crowdfunding-Kampagne, die allerdings gescheitert ist. Sie haben aber scheinbar jetzt irgendwie einen zweiten Anlauf gestartet und jetzt irgendwie mit etwas günstigerer Hardware das Ganze wo realisiert, so wie es für mich aussieht. Und es ist halt zum einen, dass man so QR-Codes quasi an verschiedenen Stellen irgendwo scannt, so wie man das ja auch jetzt von den diversen Geo-Spielen irgendwie kennt. Aber hier eben noch mit dem kleinen Zusatz dabei, dass man sich gegenseitig eben abschießt. Was jetzt so ganz witzig aussieht. Also es gibt halt ein Video davon auf father.io, was man sich mal anschauen kann.
Ja, ich sehe das gerade parallel. Da
ich hat gerade
der Kellner sein Tablett hochgeworfen, und um in dem Moment auf einen Angreifer zu schießen.
Ja, genau. Und sehr witzig. Also es ist natürlich zum einen sehr witzig und also lustig gemacht und eine coole Idee. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn das wirklich Leute spielen in der Öffentlichkeit. Wie schnell dann mal irgendwie ein Bombenräumkommando oder sowas da das Einkaufszentrum gestürmt hat, weil da Leute sich mit diesem Smartphone gegenseitig abschießen. Weil es ja doch erstmal so aussieht und einer geht in Deckung und dann sagt irgendwie noch einer, ich schieß dich ab oder so, und dann wird es natürlich, ja, man weiß es nicht.
Wobei hier steht ja, dass es schon 57.000 Menschen spielen.
Ja gut, die Frage ist, wo, ne?
Und ja, klar, jetzt wahrscheinlich nicht hier bei uns um die Ecke, aber immerhin scheint das ja jetzt schon dann im Stadium zu sein, wo man es wirklich spielen kann.
Ja. Also es Moment, gibt da eigentlich so eine komische Warteliste irgendwie, auf der du dich eintragen kannst.
Ja, sollen wir uns denn alle da eintragen?
Ich weiß es nicht. Wir können ja nochmal eine extra E-Mail-Adresse vielleicht dafür machen und uns dann damit eintragen. Also schaut es euch einfach mal an. Gerade eben dieser Trailer ist ganz witzig gemacht und zeigt, wo das, wenn man es auf die Spitze treibt, wie das dann aussehen könnte.
Ist halt nichts für Leute, die Paranoia vor Privatsphäre oder Veröffentlichung haben, weil man da ja die ganze Zeit quasi seine Position angeben muss. Man hat ja hier gesehen, am Anfang des Spieles war im Prinzip eine Meldung, ja, in der Nähe sind irgendwie Agenten oder andere Spieler.
Ist ja aber wie mit Ingress im Prinzip
auch und sowas.
Das ist natürlich, ich weiß auch nicht, wahrscheinlich wird es ein ähnliches Finanzierungsmodell wie bei Ingress sein oder so, also wahrscheinlich sollte man da einen großen Bogen drum machen. Aber spannend fand ich es trotzdem und wollte es auf jeden Fall mal erwähnen.
Das sieht auf jeden Fall cool aus.
Also Link wie immer auch hier in der Kapitelmarke.
Ja, ich habe hier auch noch was. Und zwar, wo habe ich es denn aufgeschrieben? Wahrscheinlich schon verschoben, ne?
Ja, der Michael verschiebt ja einfach alles da.
Gnadenlos. Wird ja alles verschoben. Aber eigentlich habe ich es nicht verschoben. Es ist noch in Kenntnis.
Okay, ist noch da, wo es war. Und zwar ist das eine App, die man hoffentlich gar nicht braucht. Das ist eine komische Empfehlung. Die man sich aber vielleicht trotzdem mal drauf machen kann. Und zwar geht es da um Katastrophenschutz. Und diese App ist irgendwie vom Fraunhofer Institut scheinbar im Auftrag von der öffentlichen Versicherung irgendwie gemacht worden. Ich weiß jetzt nicht genau, wo die ihre Daten herkriegen. Diese heißt KAT-Warn, also K-A-T wie Katastrophe und Warn dann zusammen. Und da kann man verschiedene Orte hinterlegen, die einen jetzt interessiert, also die, für die man sich interessiert. Man kann auch die Orte, wo man gerade ist, automatisch bestimmen lassen, muss man aber nicht. Und kriegt dann vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht im Falle einer Katastrophe, die da in der Nähe ist, dann direkt eine Push-Benachrichtigung auf sein Handy.
Mhm. Ja. Und also ich kenne die App sogar schon.
Ja, ich glaube, die ist auch wirklich nicht neu, das stimmt.
Nee, aber sie scheint sich weiterentwickelt zu haben, weil ich habe sie mir schon mal, keine Ahnung, wahrscheinlich vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr runtergeladen. Und da war so ein Feature zum Beispiel, dass man eben auch wirklich per Push benachrichtigt wird, noch nicht dabei. Und da hat sich eben damals zumindest die Frage gestellt, was macht diese App für einen Sinn, wenn ich da nicht benachrichtigt werde? Ne? Niemand wird da wahrscheinlich die ganze Zeit reingucken. Aber die scheinen jetzt relativ aktuell aus Dezember 2014 zu sein, in der Version 2.0. Also da haben sie wahrscheinlich auch einiges dran gemacht und geändert. Werde ich mir jetzt auch nochmal anschauen. Und die Daten, die werden sie ja von Polizei, Feuerwehr und Co. bekommen. Also von, ja.
Wenn du das sagst.
Wie nennt es sich so schön? Sicherheitsbehörden oder so ähnlich, keine Ahnung. Mhm. Naja, auf jeden Fall von offizieller Stelle, von daher kann man sich dann auch darauf verlassen, auf diese Meldungen, die da entsprechend kommen.
Ja, das glaube ich auch. Also wenn da eine Meldung kommt, dann ist sie vermutlich nicht
so. Also man trägt quasi gelassen. Seine Heimatadresse ein, wenn man jetzt nicht zu Hause ist.
Du kannst auch mehrere Adressen eintragen.
Aber einfach so, mir fehlt noch der Anwendungsfall. Ich würde halt.
Wieso der Anwendungsfall ist doch, wenn irgendwo, weiß ich was, bei dir auf einmal ein Chemiewerk um die Ecke irgendwie.
Ja, also im Endeffekt, ich würde meine Points of Interest, die ich so habe, würde ich da eintragen. Mhm. Meine Adresse, die von meinen Angehörigen vielleicht oder die, wo ich sonst bin und so. Und dann weiß ich einfach, wenn da was passiert.
Genau. Okay. Oder du kannst eben auch das so einstellen, dass der ortsbasiert die Warnungen mitnimmt über Geofencing halt. Muss man aber nicht. Also habe ich jetzt festgestellt, weil ich es nicht gemacht habe. Ich habe jetzt halt nur bestimmte Orte eingegeben und hoffe, das ist ausreichend.
Okay.
Also falls es mal irgendwo, also gerade in NRW und gerade auch in Dortmund weiß ich es aus der Vergangenheit, da werden ja auch des Öfteren Fliegerbomben noch gefunden und auch generell in NRW scheint es ja so zu sein, auch hier in Berlin, und dann wird man eben auch zum Beispiel benachrichtigt, wenn es einen Bombenfund gibt und dann ist ja unter Umständen auch zumindest immer so eine temporäre Evakuierung nötig, wenn diese Bombe entschärft wird, und ich denke mal, die Behörden gehen dann zwar auch von Haus zu Haus und warnen davor, und es kommt vorher im Radio und steht vielleicht auch noch in der Zeitung und wie auch immer, aber zusätzlich hat man dann zumindest nochmal die Möglichkeit, darüber benachrichtigt zu werden und auch bei Sachen wie irgendwelchen Großbränden, Chemieunfällen oder was man sich da alles so vorstellen kann.
Mir hatte gerade mit diesem Bombenfund das vor einiger Zeit so ein Ladenbesitzer erzählt, bei dem um die Ecke wurde direkt so eine Bombe gefunden, und der hatte auch wirklich, die haben den wohl ganz schnell gedrängt, also schnell wie möglich rauszugehen. Er hat irgendwie auch kaum was dabei gehabt, hatte wohl auch irgendwie sein Handy und sein Portemonnaie nicht dabei oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall war es wohl ziemlich dumm für ihn, dass er auf einmal da stand. Deswegen ist es wahrscheinlich schon schön, desto früher man die Information hat, desto besser.
Mhm. Ja. Und was es auch noch gibt, es gibt Unwetterwarnungen vom Deutschen Wetterdienst.
Ach, das ist schrecklich, das Ding. Ich kriege jetzt ständig irgendeine Nachricht.
Ich meine nicht diese Alerts pro App.
Gibt es jetzt noch so eine andere neue, ne?
Nee, bei der Katwarn-App ist auch der Deutsche Wetterdienst mit drin. Wobei im Moment steht hier keine Warnung für Berlin.
Okay, also weil ich kriege jetzt bei dieser Alerts pro ist es, glaube ich, App kriege ich jetzt ständig, ist jetzt hier Windböen, Schnee und Glatteis und ich weiß nicht, was das ist. Zwar ganz interessant, aber irgendwie nervt das auch ein bisschen. Vielleicht liegt das aber auch einfach am Wetter, dass es so nervt.
Das mag natürlich sein. Ja, diese Alerts Pro App, die du da jetzt ansprichst, die ist ja von der Meteo Group, soweit ich weiß, also von der, die auch diese Weather Pro App machen.
Ja.
Und
aber beim Weather Pro muss man ja nochmal bezahlen, glaube ich.
Du musst nicht bezahlen.
Nee.
Aber da gab es jetzt auch so ein kleinen, ich weiß nicht, naja, Shitstorm ist vielleicht übertrieben, aber in den Rezensionen dieser Alerts Pro App liest man halt auch ganz oft so, ich habe die Alerts Pro App gekauft und jetzt wird mir Werbung eingeblendet und das ist auch scheinbar jetzt so, dass da Werbung eingeblendet wird und man kann da wohl irgendwie auch was abonnieren. Dafür haben sie, also die haben irgendwie in einer neuen Version die Werbung eingefügt, haben dafür jetzt aber für alle diese Push-Benachrichtigungen freigeschaltet. Und okay. Deswegen kriegst du da jetzt auch in letzter Zeit wohl diese diversen Meldungen. Kannst aber auch abschalten.
Darf ich nochmal ganz kurz zu diesem Cut waren? Also das ist nur auf Postleitzahlebene. Oder genau. Geht das noch weiter runter bis auf Straßenebene?
Ich glaube nicht.
Postleitzahlen sind
dann jetzt nicht
das. Naja, also bei mir scheinen Postleitzahlen zu sein. Okay. Mhm. Dann kann man auch eine Testwarnung machen, um zu gucken, ob man jetzt einen Push kriegt. Na cool.
Ja.
Sollen wir noch ganz kurz über eine eventuelle Jubiläumsfolge sprechen? Oder weil wir das ja auch mal on-air machen müssten, um vielleicht mal zu hören, ob es ein Feedback gibt, wer denn vielleicht Interesse hätte, uns auch mal zu besuchen dann.
Wo könnte das denn stattfinden?
Also ich hatte ja gedacht an irgendwie in Essen gibt es ja dieses Unperfekthaus. Hatte ich auch die Links diverse Male rumgeschickt gehabt an unseren Kreis. Dort kann man halt verschiedene Angebote dann in Anspruch nehmen. Also zum einen kannst du einfach wie so einen Tagungsraum irgendwie mieten, wo man sich einfach dann zusammensetzen kann und irgendwie ein Beamer und sowas, das wäre auch vor Ort oder besorgt man noch oder so. Ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen zocken möchte, ein bisschen labern möchte. Es gibt Essen und Trinken und so. Also es hängt halt, die ganze Planung hängt sehr stark davon ab, ob denn jetzt Leute kommen, wie viele Leute kommen würden. Also wir rechnen jetzt eh nicht mit dem riesengroßen Ansturm, aber so ein paar Leute, wenn man den erweiterten Freundeskreis dann auch noch mit dazu nimmt. Und
ja, und es gibt ja auch durchaus schon ein paar Hörer, mit denen wir jetzt schon öfters Kontakt hatten und die wir zum Teil auch schon live gesehen haben. Und vielleicht haben die auch Lust und Zeit, vorbeizukommen und so ein kleines Hörertreffen zu veranstalten mit der entsprechenden Live-Folge NT50.
Wo dann natürlich auch alle herzlich eingeladen sind, da mitzuwirken.
Ja, das wäre auch mal interessant, wenn wir uns da so ein paar Gäste ans Mikrofon holen.
Also Motto wäre einfach nur ein nerdiger Abend, würde ich es mal nennen.
Klingt ziemlich gut.
Im Unperfekthaus, also ich habe schon so ein paar Szenarien im Kopf, will jetzt aber noch nicht zu viel sagen, weil es wirklich stark davon abhängt, einfach wer sich meldet, viele sich melden. Es gäbe halt auch die Möglichkeit, sogar dieses, also es gibt da auch so ein hotelmäßig eine Einrichtung, das heißt, also auch Übernachtungsmöglichkeiten wären da gegeben, beziehungsweise je nachdem, wie viele wir sind, gäbe es auch die Möglichkeit, direkt einfach ein so ein, nennt sich dann irgendwie WG-Hotel, das einfach direkt zu belegen und dann hätte man halt eben da für einen Abend und die komplette Nacht durch da entsprechend eine Unterkunft mit jede Menge Zimmern, mit Betten drin und sowas. Das heißt, dann ist es nicht nur ein nerdiger Abend, sondern eine nerdige Nacht, wo dann einfach jeder so lange mitmacht, wie er kann.
Ja, das fand ich ja auch ganz charmant. Du hast das ja rumgeschickt, diese WG.
Genau.
Schon alleine deshalb, weil ich ja auch irgendwo übernachten müsste oder dann auch gerne übernachten würde. Und diese WG bietet ja zum Schlafen diverse Einzelzimmer auch oder auch Doppelzimmer zum Teil, wenn man das möchte. Aber einfach auch so, dass man wirklich da so eine ganz nette Zeit verbringen kann. Auch da irgendwie so ein riesiger Arbeitsraum, wo man sich dann sozusagen tagsüber zusammensetzen kann, podcasten, quatschen, essen, trinken, bieten die ja auch alles an für einen auf jeden Fall ganz okayen Preis auch und vielleicht sollten wir das auch einfach nochmal verlinken und dann warten wir doch mal ab, wer sich da so meldet. Also auf jeden Fall alle sind eingeladen dazu und ich glaube Zeitraum wäre wahrscheinlich dann irgendwann so Mitte, Ende März müsste glaube ich so die 50. Folge dann irgendwann kommen, ne?
Ich denke auch und ganz festlegen müssen wir uns jetzt auch nicht auf die 50. Folge, sonst machen wir halt auch die 50. nach der 47. und danach die 48. wie das andere Podcasts ja auch schon mal machen und würden da auch dann einfach, also erstmal hier der Aufruf, wer hat grundsätzlich Lust, uns mal hier in Nordrhein-Westfalen zu besuchen? Je nachdem, wie viele Leute es sind, finden sich für alle Probleme, die sich eventuell stellen, denke ich mal, Lösungen. Also auch jetzt Anreise und so etwas, wenn jetzt jemand unbedingt kommen möchte und weiß nicht wie, beziehungsweise generell, wäre wahrscheinlich da auch gut, wenn man einfach auch da irgendwie Fahrgemeinschaften koordinieren könnte oder so etwas. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich sonst nochmal eine große Runde irgendwo fahre und da nochmal den einen oder anderen dann irgendwo entsprechend in die Karre mitnehme und dass wir dann da irgendwie gemeinsam anreisen. Also es werden sich bestimmt Möglichkeiten finden. Das Allerwichtigste ist erstmal, wer möchte, ist wie gesagt herzlich eingeladen, sich zu melden. Und dann finden wir für alle anderen Fragen, die sich stellen, noch Antworten. Jetzt ist die Frage, an wen wendet man sich da am besten? Sollen wir so eine zentrale E-Mail machen? Sollen wir es in die Kommentare schreiben? Sollen wir es per Twitter machen?
Ja, im Zweifel auf allen Kanälen, aber ja. Wir können ja vielleicht dann, also wenn es ein bisschen konkreter wird, dann können wir ja auch mal sowas wie so ein Doodle einrichten, um da dann einen Termin zu finden, aber vielleicht vorab einfach mal so melden auf dem präferierten Kanal, sei es jetzt irgendwie über Twitter oder über E-Mail oder in den Kommentaren auf unserer Seite. Oder ihr ruft uns an.
Schickt einen Fax.
Telegram.
Ja. Ja, es wäre auf jeden Fall super, wenn das klappt und wenn sich ein paar Leute melden. Ich glaube, das wäre, also das, was wir schon mal so besprochen haben, was wir so machen könnten, das wäre ein sehr nerdiger Abend auf jeden Fall. Der in die Geschichte eingehen wird.
Oh ja.
Okay.
Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören, bei euch fürs Mitreden.
Und ich entschuldige mich, dass es jetzt doch nicht kürzer geworden ist als sonst, wie anfänglich
Je weniger Themen wir haben, umso länger dauert es irgendwie. Ne?
Das ja, ich glaube auch. Umgekehrt proportional.
Verrückt.
Tschüss zusammen, bis in 2 Wochen.
Ciao.
Ciao.